Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 40. Folge von Games Insider. Das Thema heute: 20 Jahre GameCube Teil 2. Ich bin der Benedikt und begrüße meine würfligen Freunde, den Sönke.
Grüßt euch, hallo.
Und den Andy.
Guten Morgen.
Würflige Freunde, was erzähle ich wieder für einen Blödsinn? Naja, es ist schon spät. Es ist 22.12 Uhr am 8. November 2021 und wir haben uns vorgenommen, diese zweite GameCube-Folge vielleicht nicht ganz so episch werden zu lassen. Ich bin mal gespannt, ob es klappt.
Das haben wir letztes Mal auch schon gesagt, aber na gut.
Hatten wir gesagt und wir wollten eigentlich nur eine machen, dann sind es aber zwei geworden und heute ist Teil 2 dran. Wir sind ja nur bis zum Jahr 2002 gekommen und wollen heute im Jahr 2003 weitermachen.
Richtig, denn auch wenn der GameCube dort schon so langsam Richtung Zerfall ging, also nicht mehr so beliebt war wie vorher, kamen ja noch ein paar Spielchen raus, die sich gelohnt haben bis 2006 und über die werden wir heute ein bisschen sprechen und noch ein bisschen was mehr, gell, Sönke?
Richtig, also wir haben uns ja jeder auch noch einen, sagen wir mal, Geheimtipp rausgesucht, der jetzt vielleicht so ein bisschen am Mainstream vorbeigeht. Da wollen wir auch noch mal gerne kurz drauf eingehen und am Ende würde ich sagen, machen wir nochmal so ein ganz persönliches Fazit von jedem, wo jeder nochmal so, ja, seine ganz eigene Sicht auf dieses würflige Ding werfen kann, was zumindest bei mir hier Gott sei Dank gleich noch um die Ecke steht. Ich bin ganz froh, dass ich es nicht losgeworden bin und habe es tatsächlich vor 2 Wochen mal wieder für einen Family-Event ausgepackt und das war sehr gelungen, muss ich sagen, aber dazu später mehr.
Streu doch ruhig Salz in meine Wunde, weil ich hatte es ja schon erzählt, mein GameCube ist ja weg, weil ich behalte ja immer nur so die aktuellen Konsolengenerationen, so die letzten zwei und ja, der GameCube ist irgendwann auf eBay gelandet, aber gut, sprechen wir auch am Schluss drüber. Wir haben also jede Menge Redebedarf hier und deswegen würde ich sagen, steigen wir mal direkt ein ins Jahr 2003. Wir hatten den ersten Teil der Folge mit The Legend of Zelda The Wind Waker enden lassen. Das war 2002 erschienen und wie gesagt, 2003 geht's jetzt weiter. Wir gehen wieder chronologisch vor, das nur als Hinweis. Und entscheidend ist immer der Urrelease des jeweiligen Spiels, der es eben meist in Japan erfolgt. Und das erste Spiel stellt vor der Andy.
Genau, denn dieses Spiel, was wir jetzt vorstellen werden, ist, glaube ich, mal wieder auf meinen Mist gewachsen. Es ist nämlich ein Titel, den, glaube ich, nicht mehr so viele kennen, der aber meiner persönlichen Meinung nach zu den besten GameCube-Titeln überhaupt gehört. Und zwar ist es Beautiful Joe von Capcom.
Mhm. Cooles Ding, ja?
Ja, das war ein Side-Scroller. Also das heißt, ich meine, GameCube, PlayStation 2, Xbox-Ära, da waren die meisten Spiele eigentlich noch 3D. Es gab noch nicht so eine wirkliche Indie-Welle. Und 2D-Spiele waren out und Beautiful Joe hat sich da so ein bisschen dagegen gestemmt. Also es ist streng genommen ein 2,5D-Spiel. Man hat zwar schon Polygone mehr oder weniger, aber man läuft halt immer noch seitwärts. Und schon die Story ist ein bisschen skurril. Der Held oder der Hauptcharakter besser, der Joe ist ein Kinofan. Der geht mit seiner Freundin Sylvia ins Kino und auf einmal kommt eine Hand raus, nimmt seine Freundin, saugt sie in die Leinwand rein. Und dann muss Josie halt eben befreien. Und das macht er eben mit dem Superhelden Captain Blue. Also der wird quasi auch in die Kinoleinwand reingesaugt, wie er quasi in der Leinwand eben zum Helden wird. Und dazu lernt er 3 Fähigkeiten. Und mit diesen 3 Fähigkeiten kann er die Zeit verlangsamen, er kann sie beschleunigen und, naja, er kann so eine Art Nahansicht machen, um dann eben noch ein paar Special Moves rauszuhauen. So, auf dem ersten Blick sieht das Spiel aus wie so ein altes Amiga-Spielchen. Eben rumlaufen, rumspringen, prügeln. Aber durch diese Fähigkeiten wird es halt eben zu was Besonderem, weil solche Fähigkeiten hat man halt noch nie gesehen gehabt, dass man halt eben mal die Zeit verlangsamen kann. Ja, und deshalb hat sich's halt gespielt wie ein Spiel, was ich noch nie gesehen hatte. Aber es hat sich durch diese Seitenansicht eher so angefühlt wie ein Retro-Titel. Und nehmt jetzt noch oben drauf, dass der Grafikmusikstil auch sehr eigenwillig war, sehr hip war. Es spielte sich wie so ein Comic-Heft, so im entferntesten wie Comic Zone fürs Mega Drive, falls ihr das kennt. Nur halt mit Special Effects vollgepumpt bis zum geht nicht mehr. Und das Einzige, was mir nicht gefallen hat, der Schwierigkeitsgrad war zum Teil echt deftig. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es damals komplett durchgespielt habe, aber ich glaube ja.
Bestimmt.
Ich habe jedenfalls für Demon News einen Artikel geschrieben. Das war so mein erster großer Artikel überhaupt. Das war ein halbes Jahr, nachdem ich angefangen hatte, bei dem Magazin zu schreiben. Und habe dort 90% rausgehauen und auch gleich klar gemacht, so eine Punktzahl werdet ihr hier nicht so häufig von mir zu sehen bekommen.
Das ist ordentlich. Hat aber, wie ich gerade sehe, 4Players auch gemacht. Die haben auch 90% gegeben. Ausgezeichnet. Platin Award.
Metacritic Score von 93 habe ich rausgesucht.
Boah.
Ja, das will schon was heißen. Wobei bei diesen Metacritic Scores muss man doch vor allem bei den Älteren immer ein bisschen vorsichtig sein, weil da natürlich oft, ich weiß nicht, wie es in dem speziellen Fall aussieht, aber bei einigen älteren Titeln, da hast du dann halt so 10 bis 15 Reviews, aus denen dann die Wertung entsteht bei Metacritic. Heutzutage sind es ja 70 bis 100 teilweise Reviews, die da einfließen bei der Pressewertung.
Ich sag's mal so, dass IGN und GameSpot, das waren ja so die großen Online-Seiten, und die haben angefangen 99, 2000. Und da fing das ins Rollen an. Also ich finde, so alles ab 2000 kannst du den Metacritic Score so ernst nehmen, wie man halt einen Metacritic Score ernst nehmen sollte. Ich finde ja diese Durchschnittswertung ein bisschen problematisch, um ehrlich zu sein, weil sie halt eben so viele Sachen zusammenwirft. Aber das ist schon aussagekräftig gewesen.
Vor allem die Titel so ab 85 und vor allem die 90er, das ergibt sich ja dann auch nicht einfach so, ne? Das hat ja Gründe, dass das dann so hoch geht, ne? Und insofern passt das schon, glaube ich.
Vielleicht auch ganz kurz, bevor ihr noch was zu dem Spiel sagen könnt. Der Director, Hideki Kamiya, ist schon jemand, der richtig fette Sachen gemacht hat. Also, der hat gemacht Resident Evil 2, Okami, Bayonetta und The Wonderful 101. Also gerade die ersten drei Titel, das sind ja auch völlig unterschiedliche Sachen. Und jedes für sich ein brillantes Spiel. Also dieser Kamiya ist schon eigentlich auf dem Level wie ein Kojima oder ein Miyazaki. Nur halt, dass seine Spieler leider kommerziell nie so super erfolgreich waren. Genau. Was leider auch für Beautiful Joe galt.
Ja, weltweit ist das dann irgendwie nur so knapp um die 275.000 oder sowas, hatte ich mir hier notiert, gekommen. Und das ist ja für so ein Spiel, was so eine hohe Wertung hat, eigentlich schon ziemlich schade, ne? Aber vielleicht erleben wir da ja noch mal irgendein Revival, Andy. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Würdest du das noch mal spielen, wenn das in so einer Remaster-Fassung oder in einem Remake vielleicht sogar kommt?
Definitiv wird auch ein Nachfolger spielen. Also es gab ja auch einen Nachfolger. Der wurde dann schon für PlayStation 2 mitentwickelt, weil das ist halt auch so ein Ding. Das war halt wirklich ein GameCube-exklusives Spiel. Das wurde auch später, glaube ich, nicht einmal umgesetzt. Es gab dann noch einen Nintendo DS-Spin-Off, den ich selbst nie gespielt habe. Und es gab noch, glaube ich, so ein, da komme ich jetzt nicht über auf den Namen, wie das heißt. Es gab noch ein anderes Spin-Off, das ging mehr Richtung Prügelspiel. Und dann war die Serie tot. Und wie gesagt, das kennt halt leider auch heute niemand mehr. Ich kann aber wirklich nur die Leute ermutigen, wenn ihr so einen Geheimtipp sucht, gerade aus dieser GameCube-Zeit, dann nehmt den, weil es ist ein 2D-Spiel und die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig und der Schwierigkeitsgrad sehr hoch, aber weil es ein 2D-Spiel ist, sieht das auch heute noch top aus. Also ich habe es ja auch vor nicht allzu langer Zeit nochmal gespielt für einen Artikel hier über allgemein GameCube-Spiele und ich kann da jeden nur ermutigen, das ist ein echter Klassiker und zu diesen 90% stehe ich ja heute noch.
Ja, aber wie schwer findest du es denn jetzt so rückblickend? Weil ich habe jetzt mal ein bisschen rumrecherchiert und habe dann immer wieder Leserkommentare gefunden, auch unter besagtem 4Players-Test. Da schreibt zum Beispiel einer, der PD Geika, der schrieb damals am 21. Januar 2004, also vor langer Zeit, wie kann ein Spiel, das so harmlos aussieht, so schwer sein? Ich habe das Spiel jetzt 3 Tage und bin erst im 2. Abschnitt. Das klingt ja schon sehr heftig.
Das ist ein bisschen übertrieben, also es ist ein Spiel, was in der Tat schon vom ersten Level an richtig anzieht. Und wo man in der Tat schon in den ersten Abschnitten jetzt nicht einfach so durchrauscht. da passt es eigentlich eher in die Generation 80, 90er Jahre und nicht eben, was man gerade heute gewöhnt ist. Aber mein Gott, es ist halt mal ein Spiel, was herausfordernd ist. Es ist nicht unmöglich und man muss sich halt auch ein Stück weit an diese Spielmechanik gewöhnen, die halt anders ist. Man muss das Spiel halt eben auf eine Art und Weise spielen wie kein anderes Spiel, weil halt kein anderes Spiel das so macht wie Beautiful Joe.
Aber glaubst du, dass das der Grund ist, warum es dann letztendlich doch nicht so gut funktioniert hat, dass, weil es eben so anders war?
Glaube ich nicht. Also ich glaube, das war eine unglückliche Mischung aus, wie gesagt, GameCube-exklusiver Titel und, das dürfen wir nicht vergessen, 2003 wollten die meisten Leute keine 2D-Spiele spielen.
Stimmt, ja.
Das ist mir letztens mal aufgefallen, wäre auch ein gutes Thema für einen Artikel oder für einen Podcast. Immer erst 20 Jahre später wollen die Leute wieder das spielen, was sie vor 20 Jahren mal geil gefunden haben. Und Anfang der 2000er waren die alle noch voll im PlayStation 1, PlayStation 2 Hype. Da wollten die Leute Grand Theft Auto spielen. Da wollte keiner Jump'n'Run spielen, wenn es nicht Mario hieß.
Das heißt, in 20 Jahren wollen also alle die alten VR-Spiele spielen.
Ja, bin ich schwer von überzeugt.
Oh, sind wir wieder bei VR, Leute.
Ich merke ja jetzt zum Beispiel, wie die Leute jetzt so Titel spielen wollen wie Jedi Knight. Also eben diese großflächigen Ego-Shooter mit leeren Räumen, aber die halt eben irgendwo eine gewisse Epik erzeugen.
Naja, irgendwann kommt eh alles zurück. Also wer weiß, was mit Beautiful Joe noch passieren wird, ne? Vielleicht gibt es ja doch nochmal ein Revival irgendwann. Also ich habe es leider nie gespielt, muss ich zugeben. Ich habe es mir jetzt für die Folge angeschaut in YouTube-Videos und das sieht schon sehr, sehr faszinierend aus, aber ich finde den Stil auch sehr speziell. Ne? Ist ja wie so ein Comic-Heft irgendwie, was man dann spielt und trifft meinen jetzt nicht so ganz, muss ich zugeben. Auch wenn es echt interessant aussieht. Und der Schwierigkeitsgrad, das schreckt mich irgendwie auch ein bisschen ab. Ich habe da irgendwie spontan an Super Star Wars denken müssen für Super Nintendo, was auch so ein Spiel war, was ich irgendwie total toll fand, erstmal so auf dem Papier und dann war es aber so sackschwer, ja. Also ich weiß nicht.
Da muss ich reingrätschen. Super Star Wars ist zum Teil unfair. Beautiful Joe nicht.
Okay, das klingt doch schon mal gut. Irgendwann, Andy, irgendwann. Schauen wir uns all die Spiele noch an, die wir verpasst haben.
Es ist halt nicht so ewig groß. Vielleicht ist das so ein Anreiz. Es ist kein 100-Stunden-Epos oder sowas.
Nee, klingt auf jeden Fall spannend. Die Manic hat übrigens damals auch 85% gegeben. Hier noch ein bisschen Pressespiegel. Also ist definitiv hängen geblieben und gehört in diese Folge. Hast du auf jeden Fall gesagt, Andy. Und wir vertrauen dir da ja und deinem Geschmack. Und ich glaube, es hat seinen Platz hier verdient. Sönke, willst du noch was loswerden?
Ich muss ehrlich sagen, ich fand den Style cool. Also ich mochte das, wie das aussah und so. Aber mit dem Spiel als solches bin ich, also wenn ich dann damals die Wahl zwischen verschiedensten Titeln gehabt hätte und ich hatte sie, dann war das eher weiter unten auf der Liste. Alles, was irgendwie cooles 3D geschafft hat und noch besseres 3D als das, was es vorher gab, das habe ich halt damals dann gespielt, ja. Und wollte da unbedingt mehr von erleben, statt jetzt was auf der 2D-Ebene. Das heißt also, ich glaube, mir ging es da so wie vielen anderen auch.
Siehste, genau das meinte ich.
Naja, bei mir war so dieses 3D-Erlebnis Dreamcast an der VGA-Box, das war einfach der Wahnsinn. Ja, und wenn du das einmal gesehen hattest und nicht immer den PC-Vergleich gezogen hattest, sondern eher auf Konsole und dann hast du einfach auf Konsole geschaut, ja, wer schafft jetzt da besseres 3D? Und dann hat sich das halt immer so gesteigert und gesteigert und gesteigert und man wollte das halt auch immer miterleben und die 2D-Sachen sind zu dem Zeitpunkt bei mir größtenteils, es sei denn, es war für Handheld, sind die irgendwie unter den Teppich gefallen, ja. Und jetzt dreht sich's halt um, ne, dieser Trend.
Ja, aber da muss ich auch gleich noch dazu sagen, jetzt soll sich jetzt keiner denken, dass das Spiel hässlich wäre.
Nee, gar nicht.
Das Spiel ist eines der grafisch besten Spiele seiner Zeit gewesen. Also der Grafik habe ich auch 91 Punkte gegeben, was ich auch nicht sehr häufig gemacht habe. Weil es halt so krass durchgestylt ist. Und weil das Spiel ja schon 3D-Elemente hat, aber es nutzt die 3D-Elemente eben so, dass es aussieht wie ein spielbarer Comic und da macht eben nur die Seitenperspektive Sinn.
Ja.
War eine schwierige Zeit für das Spiel. Ne? Ich habe gerade nochmal geschaut, was kam 2003 so raus, wenn du dann halt so Titel wie Grand Theft Auto Vice City siehst oder Gran Turismo 3.
Knights of the Old Republic, Prince of Persia, Sands of Time, das waren die beiden besten Titel in einem Jahr. Schon so ein ganz klarer Spiel des Jahres-Kandidat. Aber gegen Prince of Persia und gerade Knights of the Old Republic, ich bin kein großer Fan von BioWare, aber das Spiel war halt wirklich leider grandios.
Ja.
Aber es ist halt eine ganz andere Richtung und Beautiful Joe ist in der Tat innovativer, das innovativste von diesen Titeln, die ich gerade genannt habe.
Gut, gut. Ein sehr schönes Spiel. Schaut's euch gerne mal an, wer es verpasst hat. Aber 2003 ist ja noch was erschienen, Sönke.
Genau, und zwar Tales of Symphonia. Ein sehr schönes Japan-Rollenspiel, gepublished von Namco, entwickelt von Namco Tales Studio. Und das Ganze kam in Japan am 29. August 2003 auf den Markt. Ist dann natürlich auch nach USA und Europa gekommen, dort allerdings dann verzögert. Also sprich, die Amerikaner durften erst am 13. Juli 2004 ran und die Europäer sogar noch später, nämlich am 19. November 2004. Und dann gab es im September desselben Jahres in Japan auch schon die PS2-Version. Aber wir wollen jetzt bei der GameCube-Fassung bleiben und die war aus verschiedensten Gründen was Besonderes. Also einer davon ist die Tatsache, dass es zum Beispiel das erste Tales-Spiel war, was im europäischen Raum von Namco veröffentlicht wurde. Das heißt also, das war für viele aus Europa dann halt so der erste Anknüpfpunkt mit Tales. Es sei denn natürlich, sie hatten halt irgendwie vorher sich schon über Importe versorgt. Aber da gab es dann halt zum ersten Mal die Möglichkeit, das Ding dann auch natürlich übersetzt irgendwie zu spielen. Und das Spiel selber, ich glaube, was halt heraussticht, man sieht es auch nochmal sehr schön, wenn man sich Videos anschaut, ist halt auch da wieder dieser sehr schöne Cell-Shading-Grafikstil, wo sehr viele Pastellfarben auch verwendet werden, aber auch sehr, sehr schön gemachte Zwischensequenzen, animierte Zwischensequenzen, wo du dich einfach zurücklehnen kannst und einfach das genießen kannst, was dir da gerade präsentiert wird. Das Spiel selber erzählt eine ziemlich aufwühlende Geschichte, eine Geschichte, die aber auch polarisiert. Also es gibt, wenn man sich mal so die Kritiken anschaut, da gibt es so eine Fraktion, die findet die Story sehr, sehr gelungen. Es gibt aber auch eine andere Fraktion, die kann der nicht so viel abgewinnen. Also damals war das zum Beispiel so, dass die Kollegen von Eurogamer, Edge und GamePro und auch anderen englischsprachigen Magazinen, die haben halt die Geschichte gut gefunden, die haben sie als positiv empfunden und dann gab es die Gegenfraktion bestehend aus GameSpot, GameSpy, IGN und so weiter und die haben halt den Plot eher so, ja, bedient halt viele Klischees und so weiter, haben die dann wiederum geschrieben. Letztendlich hat es aber bei den Wertungen mit einem Metacritic-Schnitt von 86 doch sehr, sehr gut abgeschnitten und ich glaube, der Hauptgrund dafür ist, dass es vor allem auch ein sehr, sehr schönes Echtzeit-Kampfsystem hat. Und zwar auch ein Kampfsystem und da kommt der GameCube dann wieder ins Spiel mit seinen 4 Controller-Ports, was so ausgelegt ist, dass du es auch zu viert spielen kannst. Das heißt also, du kannst deinen Charakter steuern und sagen, die CPU übernimmt die Steuerung der anderen Figuren oder aber du sagst, hey, Familie oder Kumpels, kommt doch mal her, wir spielen das jetzt zusammen und dann können die halt auch in den Kämpfen eingreifen, leider auch nur dort. Das ist jetzt also auch nicht optimal 4 Spieler gestaltet, ja, aber das ist sicherlich so ein Aspekt, der da, glaube ich, sehr schön ist und das lief dann auch im Verkauf insgesamt für Namco ganz gut und man kann das Ding ja jetzt mittlerweile auch noch in einer HD-Neuauflage erleben, wer das nochmal irgendwie in optimierter Optik, sage ich mal, nachholen will. Und vielleicht noch kurz zur Geschichte, also bei der Geschichte ist es so, dass man am Anfang, ich will jetzt gar nicht zu viele Details verraten, aber es erscheint so ein strahlendes Licht, was sozusagen die Ankunft eines Engels signalisiert. Und dieser Engel, der soll diese Welt, in der die Figuren leben, auch mit erneuern. Damit es klappt, muss aber ein Mädchen namens Colette geopfert werden. Und das wiederum findet der Held, Lloyd nennt er sich, natürlich gar nicht toll. Und deswegen zieht er mit seinem Kumpel los, um dieses Opfer zu verhindern. So mehr will ich jetzt gar nicht vorweggreifen, aber damit fängt das Ganze halt an. Du hast natürlich dann auch während der Geschichte immer wieder ganz unterhaltsame Gespräche. Das Ganze ist auch durch die schnellen Ladezeiten des GameCubes hast du im Spiel also auch kaum Unterbrechungen. Es läuft immer alles so recht nahtlos ineinander über. Es gibt auch viele schöne Effekte während den Kämpfen und so weiter. Du kannst zum Beispiel auch der KI sagen, wie sie sich in den Kämpfen verhalten soll, ob sie eher ausgewogen kämpft oder ob sie eher darauf achtet, dass sie nicht so schnell zugrunde geht und so weiter. Also ich glaube, die Tales-Reihe hat vielen Leuten im Westen gezeigt, was sie so drauf hat und sich dann auch gar nicht mal so schlecht verkauft. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, Andy, du hast es ja, glaube ich, auch ein bisschen gespielt, ne?
Ich habe sogar durchgespielt mit meiner besten Freundin damals.
Wie hat es so auf dich gewirkt am Anfang, als du es zum ersten Mal erlebt hast? Hattest du schon mal Tales in irgendeiner Form da gespielt?
Ja. Also Tales ist schon so eine kleine Achillesferse. Die Serie ist ja riesengroß und ich habe nicht sehr viel davon ausführlich gespielt. Was ich schon kannte, war Tales of Destiny für die PlayStation. Das hat mir und meiner besten Freundin gar nicht gefallen. Das haben wir wirklich abgebrochen, ganz schnell, das zu einer Zeit, wo wir eigentlich keine solche Spiele abgebrochen haben. Und bei Tales of Symphonia weiß ich noch, wie wir das zum ersten Mal gesehen haben, oh mein Gott, das sieht viel zu kitschig aus. Allein diese ganzen Pastelltöne, das hat uns beide sehr abgeschreckt. Allerdings haben wir dann eben mitbekommen, die Story soll ziemlich gut sein. Und gleich vorneweg, ich kann mich nicht mehr wirklich an die Story erinnern. Das ist aber kein Urteil von meiner Seite. Ich habe so viele Spiele gespielt, ich kann mir nicht jeden Scheiß merken. Ich habe nur das Gefühl innerlich, die Story war wirklich gut geschrieben. Die Charaktere waren unfassbar charmant. Das war eigentlich so der Haupttriggerpunkt, weshalb wir dran geblieben sind. Oder was du gerade gesagt hast, dass man zu zweit spielen konnte. Also meine beste Freundin hat hauptsächlich gespielt und ich habe dann eben immer in den Kämpfen mal so nebenbei dann noch den anderen Charakter eben übernommen. Ja, also es war ein Spiel, was in vielerlei Hinsicht überhaupt nicht unser Ding war, aber weil die Story und die Charaktere und auch das Spieldesign an sich gut genug waren, hat uns das nichts ausgemacht. Mhm. Und das ist ja eine Leistung durchaus, dass man quasi ein Spiel so gut, so rund gestaltet, dass einem Dinge halt egal sind, auf die man gar nicht steht.
Ja, genau.
Ansonsten kann ich mich halt nur noch daran erinnern, dass halt das für uns lange Zeit das einzige Tales war, was wir wirklich spielen wollten. Und ich glaube, es ist sogar auch das einzige, was ich selbst mit durchgespielt habe. Ja, ich glaube, das ist das einzige. Alle anderen habe ich nur angespielt oder halt nur für ein paar Stunden oder sowas.
Mhm.
Also auch sowas wie Tales of Abyss oder Tales of Vesperia, leider nie die Zeit gefunden. Deshalb fällt mir es ein bisschen schwer, es mit anderen Titeln zu vergleichen, will ich damit nur sagen.
Ja. Nee, aber was du sagst, vor allem bei diesen Japan-Rollenspielen, ist es ja wirklich so, da weiß man ja schon von vornherein, okay, ich fange jetzt damit an und wenn ich das dann mache, dann sind das Dutzende Stunden, die ich da reinstecke. Mhm. Und dann muss das auch gut sein, ne? Und wenn aber jemand dann bis zum Ende durchhält, spricht das ja meistens auch für die Geschichte, wie du selber sagst.
Ja.
Dass die eben dich von einem Höhepunkt zum nächsten transportiert. Und wie gesagt, also ich habe halt in meiner Recherche herausgefunden, dass es da eben diese Polarisierung gab, die aber in erster Linie auch darauf abzielte, dass einiges so ein bisschen klischeehaft vor allem rüberkommt. Ja, wenn man das aber mag und wenn einen das nicht so stört, dann kann man mit der Geschichte, glaube ich, trotzdem echt eine gute Zeit haben. Und ich glaube auch so als Einstieg vielleicht in die Tales-Serie scheint sich's ja auch ganz gut zu eignen, ja. Es sei denn, man will da jetzt irgendwie auf Teufel komm raus alles in optimaler Chronologie erleben, ja.
Definitiv, was vielleicht auch noch mit einer Rolle gespielt haben, warum wir gerade das durchgespielt haben, das war halt die Zeit, wo JRPGs so auf dem absteigenden Ast saßen. Besonders auf dem GameCube. Es gab so gut wie nichts anderes auf diesem Gerät, was wirklich nach japanischem Rollenspiel aussah. Ich meine, es gab ein Final Fantasy Crystal Chronicles, aber das war ja nur ein Spin-off.
Das war ja nicht so gut, ne?
Ja, es ging, es war ganz nett, aber nicht mehr, ja. Das war ja nicht eben Final Fantasy. Auch das Final Fantasy selbst hat ja zu dem Zeitpunkt pausiert gehabt. Das war ja diese Pause zwischen Teil 10 und Teil 12, zwischendurch Teil 11, das Online-Spiel. Und auch allgemein, Square Enix hat da nicht viel gemacht. Das Dragon Quest 8 kam ein bisschen später erst raus, hat man nicht gespielt gehabt. Also es war so eine gewisse Durststrecke zu dem Zeitpunkt da.
Hm.
Und das Spiel hat diese Durststrecke aber wirklich sehr zufriedenstellend gefüllt. Ich weiß noch, das Button Kaitos, das ist eigentlich so das einzige klassische Rollenspiel, was mir ansonsten auf den GameCube einfällt, das haben wir nicht groß gespielt. Oder ich glaube nicht mal angespielt, ich weiß gar nicht mehr, das hat uns nicht wirklich interessiert. Aber Tales of Symphonia, wie gesagt, das war einfach charmant.
Hm.
Da konnte man nicht Nein zu sagen irgendwie.
Doch, konnte man.
Du hast Nein gesagt, ja.
Ich habe Nein gesagt. Ja, weil das war halt so ein Spiel, wie du schon sagst, nach Final Fantasy X und so. Da hatte ich dann auch erstmal genug von Japano-Rollenspielen, war auch nicht so ganz mein Genre, halt durch Final Fantasy reingekommen, als es dann rauskam, auch so spät dann bei uns, ne, 2004, war irgendwie so, ja, man hat es halt wahrgenommen und ich habe natürlich immer geschaut, was die Kollegen bei der GamePro so sagen und die waren dann schon begeistert und so, und aber irgendwie dachtest du, ja, vielleicht mal irgendwann und ja, jetzt haben wir 2021 und dabei ist es mal wieder geblieben. Und das war ja auch ein Jahr, gerade als die PAL-Version rauskam, da gab es dann so Spiele wie Half-Life 2, ne? Mhm. Weiß nicht, dann ist dann halt so ein cooler Augen-Japano-Rollenspiel jetzt nicht das Spiel, was ich jetzt unbedingt als erstes spielen muss, wo du halt dann auch weißt, wie Sönke schon sagt, da steckst du halt 40, 50 Stunden oder mehr noch rein und weiß nicht, nee. Aber mir ist dann auch aufgefallen, ich habe natürlich mal angeschaut, was die GamePro damals so geschrieben hat. Die waren total begeistert, haben auch 88% gegeben für die PAL-Version-Ausgabe. 12/2004 und der André Horn klingt da total begeistert in seinem Meinungskasten. Nur um das mal einzuordnen, also André Horn schreibt damals: Mein Traumrollenspiel, Tales of Symphonia, ist ein Rollenspiel ganz nach meinem Geschmack. Nicht zu schwer und nicht zu leicht, der Umfang stimmt und die Charaktere sind mir richtig ans Herz gewachsen. Schade, dass ich schon durch bin. Die kurzen Haut-drauf-Kämpfe gefallen mir persönlich auch besser als die taktischeren in Star Ocean. Und das Dungeon-Design ist super. Überall gibt es kleine Rätsel zu lösen. Die 2-3 nervigen Verliese im Spiel, Ymir Forest, kann ich verschmerzen. Ärgerlich ist aber, dass die Charaktere in vielen ursprünglich vertonten Szenen stumm sind und dass der schöne Intro-Song aus der Japan-Version nicht enthalten ist. Zieht nach Silverrand, André. So. Und das Lustige war, dass den Text aber gar nicht André geschrieben hat, sondern ein Mann namens Michael Berg. Und dann gibt's noch einen zweiten Meinungskasten, der stammt von Benjamin Blum. Der war ja auch freier Redakteur, genauso wie ich. Wobei ich dabei war sogar angestellt zu dem Zeitpunkt noch. Und der Michael Berg hat gar keinen Meinungskasten geschrieben. Was war da los, Sönke? Warum? Was ist da passiert?
Ich glaube, das kannst du uns als Ex-GamePro besser erzählen, als wir das können. Nee, aber das Thema Meinungskästen in Artikeln ist ein brisantes Thema, was man sich durchaus mal ansprechen sollte. Also ich weiß zum Beispiel noch aus unserer Zeit bei 360 Live, wir hatten ja auch oft mehrere Meinungskästen. Irgendwann sind wir wirklich zu dem Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, das machen wir jetzt wirklich nur noch für die ganz großen Spiele, wo es die Leute dann auch wirklich, derjenige, der das schreibt, dann auch wirklich mehrere Stunden gespielt hat, um sich dann auch eine einigermaßen vernünftige Meinung bilden zu können. Ja, und auch das, einige Stunden ist ja eigentlich bei einigen Titeln dann auch viel zu wenig, ja. Aber wenn du das System dann halt einmal eingeführt hast und dann plötzlich wieder über den Haufen wirfst, weiß ich nicht. Also da müsste man, glaube ich, nochmal irgendwo so ein Disclaimer nachdrucken und sagen, ja, der hat es halt auch nicht so weit gespielt wie der eigentliche Tester, sondern eben auch nur mal reingespielt, um fair zu sein. Ja, und ich weiß es nicht, wie es in diesem Fall gewesen ist, Bene, was du dann noch so berichten kannst.
Weiß es ja jetzt nicht aus erster Hand. Ich weiß nur, wie es bei mir damals war, als ich freier Redakteur war. Und ich finde es halt nur merkwürdig, dass André Horn halt schreibt im Meinungskasten, er hätte es durchgespielt, so schade, dass ich schon durch bin. Und dann hat aber den Text der Michael Berg geschrieben und der hat keinen Meinungskasten beigesteuert. Finde ich schon mal erstmal merkwürdig so. Und ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, weiß nicht, ob das jetzt eine große Enthüllung ist, aber wir sind ja hier die Games Insider. Also bei der GamePro war das schon damals so, dass wenn dann irgendwie Zeitdruck war und es war ein großes Spiel, ein Rollenspiel oder irgendwie ein neues Gran Turismo oder so, wo du halt wirklich sehr viel Spielzeit reinstecken musstest, dass dann die Redaktion gesagt hat, ja komm, schreib's noch einen Meinungskasten mit. Ja. Und dann hast du halt nochmal einen zweiten verfasst, hast halt einfach nochmal deine Meinung so ein bisschen vielleicht differenzierter wiedergegeben oder so eine etwas Gegenmeinung so, keine Ahnung, so ein bisschen schizophren eigentlich, ne, dass du so eine Gegenmeinung zu dir selbst schreibst. Und da kam dann halt irgendwie der Name von einem anderen Tester drüber. Und das kann in dem Fall hier auch ganz gut sein, dass das so passiert ist. Ich möchte denen jetzt nichts unterstellen, aber so war das halt damals in der Printpresse. Da war halt immer der Drucktermin und die Zeit wäre sehr knapp. Und ich glaube, Tales of Symphonia haben jetzt nicht 3 Leute für diesen Test durchgespielt, für eine Doppelseite. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Mhm. Wie war denn die Spielzeit, Andy? Hast du schon erwähnt? Ich weiß jetzt gar nicht.
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus gesagt, irgendwas 50 plus minus 10. So ein mittelgroßes Rollenspiel. Aber ich will jetzt meine Hand für nicht ins Feuer legen, um ehrlich zu sein.
Naja, aber groß genug. Also das Spiel war jetzt nicht so groß, dass 3 Leute es dann durchspielen, ne? Für 2 Meinungskästen und diesen Doppelseitenartikel. Also ist mir halt mal aufgefallen, ne?
Ich habe es gerade mal hier nachgeschaut und das sind wohl so im Schnitt 47 Stunden. Also es liegt da schon ganz gut dran. Diese Kästen, vielleicht müsste man sie andere Perspektive nennen oder irgendwie sowas in der Art.
Ja, da ist ja das Komische, dass der Haupttester keinen Meinungskasten geschrieben hat.
Ja, ja, das ist tatsächlich verwunderlich, ja. Oder es ist einfach ein Druckfehler, ja, das kann auch sein, aber das muss ja eigentlich auch auffallen, also.
Es hätte ja nicht geschadet, wenn er den selbst dann auch geschrieben hätte, das ist ja nur der Meinungskasten. Mhm. Ich überlege gerade, ich kenne das schon, dass mal der Haupttester jemand anderes ist wie der Meinungskasten, aber dann stand zumindest in dem Test beide Namen drunter.
Richtig.
Und der eine Name hat dann den Meinungskasten geschrieben. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, sind die Namen komplett getrennt da. Und ich meine, ich habe die Zeitschrift nicht mehr so intensiv durchgelesen gehabt zu dem Zeitpunkt. Hatte sie noch abonniert, aber ich kann mich jetzt an einen Michael Berg gar nicht erinnern, um ehrlich zu sein.
Nee, ich auch nicht. Das wollte ich auch noch sagen. Vielleicht ist das auch irgendwie so ein Gag gewesen oder so, den wir nicht verstehen.
Nee. Also ich vermute einfach, die GamePro, die hat ja diese Comic-Konterfeis, ne? So diese Gesichter, diese Comic-Figuren. Und der war halt wahrscheinlich ein Freelancer. Der durfte halt mal ein paar Artikel schreiben und der hatte halt kein Comic-Gesicht. Und dann haben sie halt die von den Redakteuren genommen. Ich hatte ja eins. Ich hatte ja die Ehre, da fester freier Redakteur zu sein mit meinem Comic-Alter-Ego.
Stimmt, ja, du hattest eins.
Genau, und der Michael Berg hatte halt keins und keine Ahnung, man hätte sich ja bestimmt auch eine andere Lösung einfallen lassen können. Das geht jetzt wieder sehr in Richtung Spielejournalismus, aber ich finde es mal ganz spannend, wenn man schon über die alten Spiele spricht und auch die alten Artikel und das ist mir aufgefallen. Gut, dann gehen wir mal entspannt ins nächste Jahr, ins Jahr 2004 und da hat auch gleich die GamePro wieder eine gewisse Rolle. Da ist nämlich Paper Mario The Thousand Year Door erschienen, beziehungsweise bei uns hat es den Untertitel Die Legende vom Äonentor. Also erstmal, wer denkt sich das denn aus? Also ich finde den englischen Titel besser. Aber ich werde es jetzt im Folgenden einfach mal Paper Mario 2 nennen, denn es war ja der Nachfolger zu Paper Mario. Ne? Das war ein Überraschungserfolg für das Nintendo 64, 2000 in Japan und 2001 in USA und Europa erschienen. Und klar, Paper Mario ist ein Action-Rollenspiel von Intelligent Systems. Die haben ja die komplette Reihe auch verantwortet. Da gibt's ja mittlerweile insgesamt 6 Teile. Zuletzt ist das Paper Mario The Origami King erschienen, 2020 für die Switch. Und dieses Paper Mario 2, das hat Ryota Kawade verantwortet als Director. Der hatte auch das erste Paper Mario für Super Nintendo gemacht und dann auch den direkten Nachfolger Super Paper Mario für die Wii. Ist dann später auch noch für Wii U erschienen. Und ja, ich habe es damals getestet, eben für die GamePro. Und ich hatte mir den Test dann nochmal als PDF besorgt, weil der Andy hat mir das ja mal alles eingescannt, nett wie er ist. War ja auch bestimmt viel Arbeit, Andy. Und ich glaube, weil wir jetzt gerade das Thema Meinungskasten hatten, dass der zweite Meinungskasten, also der nicht mich abdruckt, sondern den Henry Ernst, den leider verstorbenen Kollegen, den hat er bestimmt auch nicht geschrieben, weil er ist so kurz und so vom Schreibstil erinnert er mich eher so an mich selbst, aber...
Was war da los? Meine Güte.
Ich glaube, mich gerade dunkel zu erinnern, weil er schreibt nämlich so irgendwie Headline, nix für mich. Okay, objektiv gesehen bekommt ihr hier ein Top-Rollenspiel geboten, aber wer wie ich mit den Knuddelcharakteren, der Kindergartenstory und dem kunterbunten Look nichts anfangen kann, greift lieber zu, in Anführungsstrichen, richtiger Rollenspielkost wie Tales of Symphonia. Da haben wir es ja wieder.
Boah.
Hat eine Knuddelphobie, Henry. Also ich könnte mir vorstellen, dass der auch von mir stammt. Also ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Ist echt schon lange her. Aber ich kann mich eh nicht mehr so richtig an den Test erinnern. Das ist das Komische. Du blätterst da durch so alte Hefte und siehst halt, aha, du hast das damals getestet. Paper Mario 2 Action-Rollenspiel, 89% Gold Award. Ich total begeistert anscheinend, aber ich glaube, die Wahrheit ist leider, dass dieser Test unter extremem Zeitdruck entstanden ist. Und ich glaube auch nicht, dass ich es durchgespielt habe. Also ich kann mich an so wenig erinnern. Ich musste mich echt für den Podcast nochmal so ein bisschen reinlesen in meinen Artikel und Videos anschauen, bis mir dann so langsam wieder dämmerte, was das eigentlich für ein Spiel war. Ne? Aber können wir ja mal kurz drüber sprechen. Also Nachfolger halt von Paper Mario, hat er auch viele Elemente übernommen. Vor allem dieses rundenbasierte Kampfsystem und eine Spielwelt, in der sich halt alles um Papier dreht und man spielt die meiste Zeit Mario. Zwischen den insgesamt 7 Kapiteln switcht man dann aber auch zwischen Prinzessin Peach und Bowser mal hin und her. Und ja, was ist das für ein Spiel? Du rennst da halt durch so eine 3D-Umgebung, ne, von links nach rechts nach links, oben nach unten und steuerst 2D-Figuren. Und die sehen eben halt aus, wie auch schon im ersten Teil, als ob sie aus Papier gemacht sind. Und das sieht auch heute noch, muss ich sagen, richtig, richtig gut aus. Sehr zeitlos. Aber das Spielerische ist mir total entfallen. Also ich musste, wie gesagt, viel nachlesen. Man muss dann eben mal wieder Prinzessin Peach retten, weil die wurde entführt von den Krusionen. Das ist eine Alienspezies. Muss dann irgendwie 7 Sternjuwelen erlangen und rennt dann halt da rum. Hat jede Menge Fähigkeiten. Also Mario hat da jede Menge drauf. Ich kann mich ja mal kurz selbst zitieren, was ich damals geschrieben habe. Ich finde es mal ganz spannend. Was habe ich denn da damals geschrieben vor 17 Jahren? Mit Hilfe von Marios Fähigkeiten, unterteilt in die Kategorien Hammer, Hüpfen und Papier, erkundet ihr die Umgebung. Man findet etwa nach einem beherzten Hopser versteckte Blöcke in der Luft, die Münzen ausspucken. Letztere braucht ihr, um in Geschäften nützliche Gegenstände zu kaufen oder euch in einer Pension auszuruhen. Mit seinem Hammer zerbröselt Mario hingegen Steine und Objekte. Die nur an bestimmten Stellen einsetzbaren Papierfähigkeiten ermöglichen euch spezielle Manöver. So verwandelt ihr Mario in einen Papierflieger, später gar in ein Boot. Oder ihr faltet ihn zusammen, damit er sich durch Ritzen und Gefängnisgitter quetscht. Die Fähigkeiten können und müssen stufenweise verbessert werden. Nur mit einem aufgelevelten Hammer knackt man bestimmte Blöcke. Ja, also das sind so die Fähigkeiten von Mario. Und dann gibt's insgesamt 6 Begleitcharaktere, von denen ist immer einer aktiv und der dackelt dann so im Spiel neben Mario her. Und die haben natürlich auch individuelle Fähigkeiten, die Kumpanen. Auch hier möchte ich mich nochmal kurz zitieren. Während euch Gumbrina etwa mit wichtigen Informationen über Feinde und die direkte Umgebung versorgt, verschießt der Koper einen Panzer, der weit entfernte Schalter aktiviert und im Kampf gute Dienste leistet. Das Yoshi-Baby schließlich befördert Mario sicher übergehende Abgründe. Also, kurz gesagt, ne, viele Fähigkeiten, viele Rundenkämpfe. Diese Kämpfe, muss man auch dazu sagen, die sind halt nicht zufällig, sondern du siehst halt die Gegner da rumlaufen in der Umgebung, kannst denen auch ausweichen und musst die halt nicht machen. Und wenn sie halt dann stattfinden, sind die aber durchaus abwechslungsreich, weil das ist auch sehr witzig präsentiert. Das findet so auf einer interaktiven Bühne statt. Da sitzen auch Zuschauer davor, die kommentieren das Geschehen dann anhand von Sprechblasen, beschmeißen Mario dann auch mal irgendwie, wenn sie es irgendwie nicht so gut finden, was er da gerade macht, oder belohnen ihn mit Applaus, wenn er besonders spektakuläre Aktionen raushaut. Und wenn das der Fall ist, gibt es so einen Begeisterungsbalken, der füllt sich dann auf. Und wenn der voll ist, kann man dann noch Special Moves raushauen. Die machen mehr Schaden. Dann gibt es noch jede Menge Gegenstände, die man einsetzen kann. Und das Ganze ist wirklich sehr, sehr abwechslungsreich. Also in meiner dunklen Erinnerung und den Videos, die ich mir jetzt nochmal angeschaut habe. Und auch einigermaßen anspruchsvoll. Nochmal ein Zitat von mir. Ihr merkt, ich mach's mir gerade ein bisschen leicht. Ich lese mal einen halben Text vor. Gute Reflex und Timing sind der Schlüssel zum Erfolg. Drückt man im richtigen Moment einen entsprechenden Button oder hantiert geschickt mit dem Analogstick des Cube-Controllers, richten Sprung- und Hammerangriffe deutlich mehr Schaden an. Also ist auch noch ein Geschicklichkeitselement drin. Ist ja auch, wie gesagt, ein Action-Rollenspiel. Und dann diese Sternjuwelen, die man halt einsammeln kann, die sind auch wichtig, weil man halt dann dadurch seine Fähigkeiten verbessern kann. Zum Beispiel irgendwelche Blitzattacken, die Bildschirm füllen, dann die Gegner niederwälzen. Dann sammelt man noch Sternenpunkte, also alles so typisch Mario, wo man dann halt auch sich stufenweise aufleveln kann. Gibt es verschiedene Kategorien, Gesundheitsflower, Badge-Punkte. Ich gehe jetzt nicht zu sehr ins Detail. Also man kann da wirklich jede Menge aufleveln, jede Menge machen. Es sieht sehr bezaubernd aus. Und Andy meinte vor dem Podcast, als wir die Folge geplant haben, es sei in puncto Level-Design eines der ausgereiftesten Nintendo-Spiele, das jedoch kaum einer gespielt hat. Wie hast du das gemeint, Andy?
Ja, das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen sehr polemisch von mir gewesen. Ich meine, es ist halt ein Spiel von Intelligent System. Das heißt, die haben ja hauptsächlich Fire Emblem gemacht. Die haben die ganzen Paper Marios gemacht. Später haben sie WarioWare noch gemacht. Und das ist schon ein Studio, was sich jetzt gerade so designtechnisch nicht große Fehler erlaubt hat. Und Nintendo war ja eine lange Zeit das Nonplusultra, wenn es darum ging, dass du ein gut ausbalanciertes Spiel hattest, was bestmöglich abwechslungsreich ist und wo immer wieder so neue kleine Neckigkeiten vorkamen. Also woran ich mich bei Paper Mario 1 und 2 sehr gut erinnere, ist, dass es halt immer wieder neue Gegnertypen gab, wo man eben diese Mechanik mit dem Draufspringen oder mit dem Hammer draufhauen auf verschiedene Art und Weisen ausnutzen musste. Mhm. Ja, das simpelste Beispiel ist, dass da ein Gegner ist, der halt einen Stachel auf dem Kopf hat. Und da kann man halt nicht drauf hüpfen, weil das tut Aua. Aber man kann mit dem Hammer draufhauen.
Ja, genau, ja.
Und mit kaum einer gespielt hat, naja, wie viele Leute haben Paper Mario im Vergleich zu Mario Brothers oder Zelda gespielt? Die Serie fristete halt schon, also auch heute, ein relatives Schattendasein. Ich denke mal, heute wird sie wohl bekannter und beliebter sein als damals. Aber ich weiß halt noch, das erste Paper Mario, was ja so als Nachfolger zu diesem Super Mario RPG gehandelt wurde, das wurde ja eher mit Spott empfangen. Nach dem Motto, man hatte einen Mario, der da wie eine Pappfigur ist, die so Flipflop macht, ja, die halt wirklich zweidimensional ist. Und wenn sie sich dreht, sieht man wirklich, dass es auch nur ein zweidimensionaler Mario ist. Und darüber hat man sich lustig gemacht zuerst. Und dann kam das Spiel raus und die Leute, die es gespielt haben, haben gesagt, ey Leute, das ist ein richtig gut designtes Spiel. Und dann kam der Nachfolger für den GameCube und das war genauso gut. Die meisten sagen sogar, spieldesigntechnisch noch ein bisschen ausgereifter. Die Grafik war besser, weil es insgesamt noch mehr wie so ein Comic aussah. Könnte ich jetzt auch Vergleiche zu Beautiful Joe übrigens jetzt ziehen. Und die Story, die ist mir übrigens sehr gut in Erinnerung geblieben, dass sie sehr lustig ist. Also ich fand das Spiel wahnsinnig witzig und humorvoll, was ich so auch von Mario-Spielen nicht kannte. Gerade Bowser wurde wunderbar durch den Kakao gezogen. Aber es war halt ein GameCube-Spiel, ja, und wir wissen ja, GameCube lief halt nicht so super dolle im Vergleich zu anderen Nintendo-Konsolen. Und deshalb sage ich halt, das ist eines der ausgereiftesten Nintendo-Spiele, die halt kaum einer gespielt hat.
Ja, ich hab's ja gespielt, wie gesagt. Also ich hatte auch den Vorgänger nicht gespielt und ich gebe zu, als Freelancer stellst du jetzt die Aufträge nicht in Frage. Ich glaube mich aber zu erinnern, als der Auftrag damals kam, dachte ich nur so, um Gottes Willen, was ist das denn? Was muss ich denn jetzt testen? Aber du bist ja dann professionell, ne? Du recherchierst dann was den ersten Teil ausgemacht hat. Du spielst dich da rein und du kannst ja dann einfach objektiv beurteilen, ob ein Spiel gut ist. Und so, das, was du gerade sagst, genau das trifft ja auch zu. Das ist einfach super designed und ist einfach ein richtig gutes Spiel. Ja, da gibt's halt nichts. Da kannst du auch nicht hingehen und dann sagen, ja, nö, 70%. Ne? Also ich habe dann auch 89%, wie gesagt, gegeben. Ich glaube, die wird's auch verdient haben.
Ganz wichtig noch, du liegst mit der Wertung, zumindest im deutschen Raum, auch ziemlich genau auf dem, was zum Beispiel die Kollegen von 4Players oder Endzone gewertet haben. Also hast du den Nerv schon ganz gut getroffen, sage ich mal.
Es hat ja auch einen Top-User-Score bei Metacritic mit 9,1.
Ja, also ich habe das meistens, also wie gesagt, das ist ja auch eine Fähigkeit, die man als Videospieljournalist haben sollte, dass man dann einfach Titel einschätzen kann, dass man halt dann auch recherchiert, dass man seine Bildungslücken auffüllt. Und das war definitiv so ein Test, wo ich das machen musste, weil ich halt den Vorgänger nicht gespielt hatte und hatte mich dann wahrscheinlich auch noch über dieses, was Andy schon angesprochen hat, Super Mario RPG informiert und so. Und dann kannst du das halt auf jeden Fall auch beurteilen. Aber ich habe es, glaube ich, nicht durchgespielt. Das ist jetzt auch schon so lange her und ist jetzt auch kein Spiel, wo ich heute sagen würde, das muss ich jetzt unbedingt nochmal spielen. Auch wenn es echt schön aussieht und ich glaube, wie Andy sagt, total witzig auch ist. Ich glaube, in der richtigen Stimmung und wenn man mal Lust wieder auf so volle Packung Mario hat, aber halt mal eben kein Jump'n'Run, dann ist das, glaube ich, durchaus richtig schön. Ne? Und musste man auf jeden Fall drüber sprechen. Aber es hat sich, glaube ich, auch nicht so gut verkauft. Hab mal geschaut. Also in der ersten Woche nach dem Verkaufsstart in Japan wurden laut Wikipedia ungefähr 159.000 Einheiten verkauft. Ist jetzt für Japan auch nicht so wahnsinnig viel. Und in den USA waren es 250.000 Einheiten. Und in Deutschland gab es jetzt keine konkreten Zahlen. Aber gerade im Vergleich mit anderen First-Party-Titeln von Nintendo wohl doch deutlich schwächer. Und deswegen, das kam, glaube ich, damals aber nicht so an. Aber wir wollen ja hier auch über Spiele sprechen, die den GameCube ausgezeichnet haben und deswegen sollte das auch erwähnt werden. Und ich erspare euch jetzt meinen Meinungskasten, der von Henry Ernst hat gereicht. Also er fand's nicht gut. Ich fand's gut. Ja, hast du es gespielt, Sönke, überhaupt?
Nee, ich hab's nicht gespielt. Ich habe am Anfang kurz an, was ich nämlich sehr viel gespielt habe, was teilweise ähnliche Elemente hat, wenn es um dieses Timing in den Kämpfen geht, ist das Mario und Luigi. Zum Beispiel das Superstar Saga von Alpha Dream, was auch über Nintendo rauskam für den Game Boy Advance und dann später fürs Nintendo 3DS. Und diese ganze Mario und Luigi Saga, die ja auch so viele Rollenspielelemente hat, aber eben auch ja ein sehr timinglastiges Kampfsystem. So die beiden Serien, die habe ich immer irgendwie so ein bisschen zusammen in Erinnerung, sag ich mal, ja. Und da habe ich eigentlich die meiste Zeit, weil ich ja damals auch viele Game Boy Advance Tests für die GamePro gemacht habe, mit dir zusammen ja auch, da habe ich dann vor allem diese Mario und Luigi Spiele rauf und runter gespielt, ja. Und fand die auch immer grandios. Also vor allem der Humor dort und die Animationen und so weiter. Also das ist wirklich eine ganz tolle Serie, die, glaube ich, auch, wenn man die Verkaufszahlen gegenüberstellt, auch noch besser läuft oder gelaufen ist als es bei den Paper Mario Dingern der Fall war, ja. Aber das müsste man tatsächlich mal eine Tabelle machen und alles zusammenzählen, ob das dann auch wirklich so hinkommt. Aber gefühlt sind die dem Ganzen noch einen Tick voraus. Genau, aber ich glaube, wer Mario und Luigi, die verschiedenen Spiele, die es da so gibt, wer die mochte, Partners in Time und Dream Team und wie sie alle heißen, der kann durchaus auch mal einen Blick auf Paper Mario werfen und wird damit, glaube ich, auch echt eine gute Zeit haben. Ja. Also so viel kann man, glaube ich, sagen.
Wenn man denn noch ein Exemplar bekommt, weil Andy, wie sieht denn da so die Situation auf dem Gebrauchtmarkt aus? Hast du da mal geschaut?
Ich gucke hier gerade auf Price Charting. Das ist so die beste Quelle, die halt eben zusammenfasst eBay-Auktionen, eben auch gerade, die auch auslaufen. Also diese Sofortkauf-Dinger, die kann man nicht ernst nehmen. Und demnach liegt die US-Version jetzt mit Box, mit allem drum und dran, momentan so um die $100, schwankt ein bisschen von 92 bis 110 rauf und runter. Und die PAL-Version ist sogar ein bisschen höher. Da sind wir bei knapp $140.
Also, falls ihr Interesse an Paper Mario 2 habt, müsst ihr doch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Weiß nicht, wie es beim nächsten Spiel aussieht, über das wir jetzt sprechen. Das ist nämlich im Jahr 2005 erschienen, Andy.
Ja, und jetzt kommen wir zum richtigen großen Kracher und dem einzigen Herausfordern von Metroid Prime, das ich aber beim letzten Mal als das sowas von beste GameCube-Spiel aller Zeiten bezeichnet habe, nämlich Resident Evil 4.
Wie, großer Name, ne?
wo fangen wir denn da jetzt an bei Resident Evil? Vielleicht fangen wir ganz kurz erstmal nicht mit dem vierten Teil, sondern mit den beiden anderen Teilen an. Die sind nämlich ein bisschen vorher erschienen, okay. Ein paar Jährchen. Es gab ja vorher schon ein Remake des ersten Teils und Resident Evil Zero. Also quasi so eine Art, ja, Resident Evil 0, was vor Resident Evil 1 spielen sollte. Und das waren ja schon recht groß geplante, exklusive GameCube-Titel, die den GameCube halt auch von den Verkaufszahlen richtig pushen sollte. Und genau wie dieses Eternal Darkness als Konsole für Erwachsene etablieren sollte. Was nicht funktioniert hat, aber es waren gute Spiele. Und diese beiden anderen Resident Evil, das waren aber klassische Resident Evils mit eben dieser verschiedene Kameraperspektive und so wie halt in Alone in the Dark halt. Eine etwas blockige Kampfsteuerung und gute Atmosphäre, aber wir wissen alle, die sind nicht so wirklich super dolle gealtert.
Ja, könnte man jetzt diskutieren. Ich bin ja ein Fan der ersten Teile, aber gut, anderes Thema.
Ja, okay. Aber bei Resident Evil 4, da hat sich Capcom ja halt von wegen jetzt gesagt, wir machen hier ein Reset und machen ein komplett neues Resident Evil. Mit zum Beispiel einer Schulterperspektive, die schon mal eine ganz andere Atmosphäre erzeugt. Es ist viel spannender, man fühlt sich viel mehr in the zone. Hinzu haben sie so mit das technisch großartigste GameCube-Spiel aller Zeiten auf die Beine gestellt. Also in der Hinsicht toppt es meiner Meinung nach sowohl ja, Metroid Prime oder auch Rogue Leader, was wir auch in der letzten Folge erwähnt hatten. Aufgrund allein der ganzen Settings, was da für ein Detailgrad drin ist, ich habe das Spiel auch immer mal wieder rauskramen dürfen für irgendwelche Screenshots, die ich machen musste. Und das sieht wirklich immer noch top aus, dieses Spiel.
Ja, das stimmt.
Und wie gesagt, eine komplett andere Spielmechanik. Ich meine, manche verurteilen das so ein bisschen, dass man halt eben Schulterperspektive rumläuft. Und wenn dann eben Zombies kommen oder Infizierte, muss man ja besser sagen. Wenn man auf die schießen will, dann kann man halt nur stehen. Man kann halt nicht laufen und schießen. Aber ich fand, gerade das hat das Spiel irgendwie noch packender und spannender gemacht, weil man sich jedes Mal bei jedem Kampf regelrecht wie an die Wand gedrückt gefühlt hat. Man war wie starr quasi vor Angst und musste halt gucken, dass man irgendwie diese 4, 5, 600 Infizierten, die da gerade auf einem zustapfen, dass man die irgendwie alle bewältigt, irgendwie alle wegbekommt oder eben dann doch einen Fluchtplan überlegt, wie man an denen vorbeirennen kann. Was fällt mir noch zu Resident Evil 4 ein? Rätseltechnisch ist es gar nicht mal so viel anders wie die Vorgänger. Das heißt, es gibt so seichte Rätsel, dass man eben irgendwelche Embleme finden muss, damit man diverse Türen öffnen kann, dass sich so auch die Spielwelt so im ganz entfernten Sinne, so wie so ein Metroid, immer weiter öffnet für einen. Was aber nicht ganz hinhaut, weil es eben hier verschiedene Spielabschnitte gibt, wo man auch nicht ohne weiteres zurückgehen kann. Die Bosskämpfe waren extrem packend, sehr innovativ und sehr abwechslungsreich vor allem gestaltet. Und was eine kleine Meisterleistung war, und weshalb ich auch sage, das ist eines der besten Spiele aller Zeiten, das Balancing bei der Munition war perfekt. Also das Spiel war ja so ausgelegt, dass man nicht halt immer dort Munition bekommen hat, wo das Skript es vorgesehen hat, sondern man hat Munition anhand dessen bekommen, wie viel der Spieler gerade noch hatte. Und man hat immer genauso viel bekommen, dass es immer reichte, aber dass man innerlich schon nervös war, ob es vielleicht nicht reichen könnte.
Ja.
Und diese Illusion hat das Spiel perfekt aufrechterhalten. Und leider hat Capcom in den Nachfolgern, die durchaus gut sind, bis auf Teil 6, hat das versucht zu kopieren, hat das nie ganz so perfekt hinbekommen wie beim vierten Teil. Ich weiß nicht, ob das so ein Nostalgiegefühl ist oder ob sie dort halt dieses kleine Quäntchen halt gerade so perfekt hinbekommen haben und dann ist ihnen das so ein bisschen entglitten. Davon abgesehen, es ist wie gesagt ein Meilenstein gewesen. Ich fand es Wahnsinn, dass Capcom eine etablierte Serie nimmt, die ja auch sehr beliebt immer noch war und von Grund auf anders gestaltet hat und damit so einen unfassbaren Erfolg gefeiert hat. Sowohl was jetzt die Wertung anbelangt, Metacritic Score von 96 Punkten, User-Score von 9,2, als auch kommerziell, wobei man da auch wieder in Anführungszeichen setzen muss, das Spiel war leider erst erfolgreich, wo es dann noch im selben Jahr für die PlayStation 2 erschienen ist.
Was ja, glaube ich, für viele GameCube-Besitzer schon eine Enttäuschung war, ne? Weil die ja dachten, oh, das ist jetzt das Exklusivspiel und dann, tja.
Das war ein ziemlicher Aufschrei, da haben sich einige Nintendo- und GameCube-Fans richtig von Capcom verraten gefühlt, das weiß ich noch.
Ja, zu Recht auch irgendwie, ne?
Ja, es war schwer. Ich meine, was sollte halt Capcom machen? Der GameCube lief halt nicht. Und das war ja, wie gesagt, auch dann das fünfte Jahr von dem Gerät. Und es gab ja keine Aussicht auf Besserung.
Ja, das stimmt.
Capcom hat sich halt verzockt gehabt.
Was ich interessant finde, ist, wenn man das mal nachliest, wie das Spiel entwickelt wurde und wie lange es wirklich gedauert hat, bis es dann mal fertig war, dann findet man auch recht schnell heraus, dass es ja während der Entwicklung ganz viele verschiedene Versionen gegeben hat, die inhaltlich teilweise sehr, sehr unterschiedlich waren. Ich hatte vor einiger Zeit mal für die Kollegen von Computex und Feature geschrieben über den Shinji Mikami, der ja da federführend auch mitgewirkt hat. Und da geht es eben in dem einen Absatz auch um die verschiedenen Versionen dieses Spiels. Und da gab es zum Beispiel eine der ganz frühen Versionen, die wird heute noch die FOG-Version oder FOG-Version genannt. Und da kämpft sich der Leon S. Kennedy durch ein von Untoten heimgesuchtes Umbrella-Hauptquartier. Dann gibt es eine Hook-Version, die kommt dann danach. Völlig anders wieder. Da muss er sich mit irgendwelchen Geisterwesen auseinandersetzen. Einige davon haben auch irgendwie riesige Fleischerhaken, mit denen sie dann rumrennen. Dann gibt es Rückblenden, Halluzinationen und auch schon diese Über-die-Schulter-Kamera, die ja jetzt da auch drin ist, samt Laserzielhilfe. Also das war ja dann auch die Version, die auf der E3 2003 gezeigt worden ist. Ich glaube, 6 Minuten Gameplay haben sie insgesamt gezeigt und viele Leute fanden das eigentlich auch super spannend, aber der Mikami selber, der war immer noch nicht zufrieden. Ja, und dann irgendwann sind sie dann zu der Version gekommen, die wir jetzt am Ende alle kennen. Ich weiß nicht, Andy, wie viel von den Geistern da noch übrig ist. Ich glaube mir nicht mehr allzu viel. Ja, ist aber interessant, wie sich das Spiel eben so letztendlich gewandelt hat. Und ich denke mir, manchmal wäre es nicht cool, wenn man so ein Remake mal hätte, wo man zumindest geremakte Teile auch so einer Vorabversion mal sehen könnte. Das fände ich mal super spannend, ja. Aber den Weg haben ganz wenige, glaube ich, bis jetzt beschritten, dass sie dann noch so alten Code da einfließen lassen, um den Leuten zu zeigen, wie das hätte aussehen können.
Ich finde, das ist eine ganz schlechte Idee, weil es gibt Gründe, wieso manchmal Dinge einfach nicht erscheinen oder eingestampft
logisch
werden.
Ja, ja,
gerade klar, wenn das so gemacht wird. Wir haben schon viel zu viele Spiele oder auch Filme, wo die Leute einfach durchdrücken, weil sie halt mit was angefangen haben und nicht merken, es ist eine Scheißidee. Und deshalb habe ich gerade Respekt eben davor, wenn eben so ein Entwickler sagt, nee, wir machen jetzt das komplett neu oder wir machen was ganz anderes. Wenn es der Entwickler selbst macht, wenn das natürlich jetzt eine Entscheidung aufgrund der Finanzen ist, finde ich es wieder scheiße. Dann gebe ich dir recht, da würde ich auch gerne mal so diverse Projekte sehen, die nicht fertig geführt wurden. Aber in dem Falle, wir haben ja ein Resident Evil 4 bekommen und es ist für mich schwer vorstellbar, ob das andere besser gewesen wäre.
Ich glaube nicht, dass es besser gewesen wäre. Es wäre so reine Neugier und das Schöne ist ja, dass Resident Evil 4 ja letztendlich dazu geführt hat, dass diese Third-Person-Shooter, so wie wir sie jetzt kennen, oder auch Spiele mit Third-Person-Shooter-Elementen, dass die ja erst so richtig groß geworden sind. Also sprich Gears of War vor allem, ne? Da ging es ja dann so richtig los. Aber rein geschichtlich betrachtet gab es das ja auch schon eben in Resident Evil 4, ja? Und da war es auch schon gar nicht so schlecht gemacht. Und was du sagst, dieses Element mit dem Munitionsmanagement, das finde ich auch vor allem in Horrorspielen ist natürlich extrem wichtig, dass du dem User da nicht zu viel an die Hand gibst, aber eben auch nicht zu wenig, dass er frustriert ist. Also ich glaube, da die goldene Mitte zu finden und das auszubalancieren, ist extrem schwierig, aber kann dann eben auch so ein Spiel von sehr gut zu herausragend rüber transportieren, würde ich mal behaupten.
Aber vor allen Dingen halt die Illusion, weil eigentlich rein rational gesehen gab es ja nie einen Grund, Angst zu haben, weil man ja im Hinterkopf hätte wissen müssen, du kriegst die Munition schon, weil das Spiel will ja nicht unfair zu dir sein. Aber Resident Evil 4 schafft diese Illusion bei mir, weil ich wusste es ja, ich habe es auch dann bei späteren Durchläufen, ich habe das ein paar Mal durchgespielt, ich wusste es und trotzdem ging bei mir die Pumpe hoch.
Naja. Ich finde, Teil 7 hatte das auch so ein bisschen, aber jetzt der 8. Teil dann irgendwie gar nicht mehr. Da hast du ja so viel Munition gehabt.
Nee, der 8. Teil ist für mich auch schwierig zu urteilen.
Genau, aber 7, finde ich, hat das auch sehr gut hinbekommen. Dann hast du nämlich auch die Umgebung nochmal extra abgesucht, um zu schauen, gibt's denn nicht noch doch irgendwo noch ein paar Kugeln, die ich mir mitnehmen kann? Also ich glaube, Resident Evil 4 hat vieles getan. Es hat ja auch damals die Unreal Engine schon verwendet und auch sehr, sehr gut verwendet und gezeigt, was damit so alles gehen kann. Also sicherlich eines der wichtigsten Spiele auch in der Historie von Mikami natürlich als Entwickler, ja.
Jetzt seid ihr aber so euphorisch, darf ich ein bisschen motzen?
Na klar, hau raus.
Also was mich bei Resident Evil 4 immer ein bisschen gestört hat, waren die Quicktime-Events, muss ich zugeben.
Ja.
Die fand ich spielerisch jetzt nicht so geil. Die fand ich oft eher ein bisschen so aufgesetzt und nervig. Und wenn du da halt mal so ein bisschen dich dämlich angestellt hast, bist du halt tausendmal gestorben. Also die hätte ich jetzt nicht gebraucht unbedingt. Wie seht ihr das?
Ich fand die jetzt nicht so übermäßig dominant, um ehrlich zu sein. Also ich hätte sie jetzt auch nicht wirklich gebraucht. Weißt du, das war so eine Zeit, wo mich Quicktime-Events grundsätzlich genervt haben.
Ja, ja, genau.
Und ich sie nicht sehen wollte. Und bei Resident Evil 4 kann ich mich nicht dran erinnern, dass sie mich genervt haben, um ehrlich zu sein.
Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie wurden auch eingebaut, um Szenen zu haben, die grafisch einfach so richtig was hergeben, die man dann auch mal im Trailer zeigen kann oder wie auch immer, und dass man sie deswegen vielleicht auch eingebaut hat.
Das kann gut sein.
Ja, das ist ja eigentlich der Sinn und Zweck von Quicktime-Events.
Das war ja damals die Zeit, wo man eben irgendwie das nochmal rausarbeiten wollte, und das war halt der einfachste Weg, ohne dass du jetzt zu viel um das ganze andere drumherum nachdenken musst, sondern du machst halt diese eine Szene und entweder der verhaut's oder eben nicht, und dann denkst du dir Weg A oder B aus, ja. Man hätte es sicherlich noch ein bisschen reduzieren können, aber mich hat es nicht so gestört, ja.
Ist mir so in Erinnerung geblieben, dass mich das damals so ein bisschen so, ja, hätten sie das jetzt noch weggelassen, wäre es noch geiler, aber war auch so großartig. Also, sonst stimme ich euch da natürlich uneingeschränkt zu, ne? Man kann es ja auch heute noch spielen, gibt ja mittlerweile auch die PS4-Umsetzung und PC gibt es, glaube ich, auch, ne?
Ja, und bei Metacritic hat es ja 96 Punkte gekriegt, also auch das ist, glaube ich, eine ziemliche Ansage.
Ja, ja, das ist relativ unerreicht, ne? Wobei Andy wird gleich sagen, was hatte mehr auf Metacritic?
Nee, also sorry, die Metacritic-Schnitz weiß ich nicht auswendig, weil ich den Metacritic-Schnitz in der Tat maßlos überschätzt finde. Da hört der Spaß bei mir auf.
Und über 11 Millionen Mal verkauft. Allerdings über alle Plattformen hinweg. Das sollte man vielleicht noch dazu sagen.
Ich kann nur sagen, es wäre sowas von das beste Spiel 2005 gewesen, wenn ich im selben Jahr Shadow of the Colossus rausgekommen wäre. Okay, Drop Mic.
Gut, gut. Aber wir haben ja noch ein Jahr, ein GameCube-Jahr, denn es ging ja noch ein bisschen weiter, allerdings kam da nicht mehr so viel, ne? 2006 sind wir jetzt angelangt. Was kam da noch, Andy?
Ja, es kam noch ein seltsamer Nachzügler, und zwar ein Spiel, was ursprünglich für den GameCube auch geplant war, aber weil der nicht so wirklich lief und sich alles verzögert hat und Nintendo dann eine andere Konsole namens Wii rausgebracht hat, wurde die Entwicklung dann auf die neue Konsole überlagert. Aber man hat halt das GameCube-Original nicht gleich eingestampft. Und das ist natürlich die Rede von The Legend of Zelda Twilight Princess. Wir hatten auch ursprünglich gar nicht vorgehabt, das Spiel hier groß zu erwähnen, weil wir wollten ja den Cast eigentlich nicht zweiteilen. Aber wo man dann gesagt hat, okay, wir teilen jetzt in zwei Teile, erwähnen wir es mal kurz, weil es eben der letzte wirklich große GameCube-Titel war. Und es ist ja auch eines, ja, schon eines der besten Zeldas. Es ist nicht sehr innovativ, es ist aus meiner Sicht so ein Ocarina of Time 2.0 vom Spielerischen, vom Gefühl, von der Atmosphäre her. Es ist halt wunderschön groß. Es hat für seine Zeit eine gute Grafik, es hat natürlich tolle Rätsel und es ist technisch in der Tat auch ein Spiel, was den GameCube richtig gut ausnutzt. Also wie ich das jetzt hier auch mal gespielt hatte, die GameCube-Version, für einen Screenshot war ich echt überrascht, wie detailliert und wie crisp zum Teil die Texturen aussehen. Es verliert auch nicht viel gegenüber der Wii-Version, also bei der Wii-Version gab es eben die Pseudo- Fuchtelsteuerung, auf dem GameCube muss man halt Knöpfchen drücken. Ich glaube, ansonsten halten sich die Unterschiede echt in Grenzen.
Ist spiegelverkehrt, ne, auf der Wii, wegen dieser Steuerung.
Richtig, genau. In der Wii-Version ist der Link Rechtshänder, auf dem GameCube Linkshänder. Das haben die, wenn ich mich recht entsinne, deshalb gemacht, weil ja die meisten Spieler halt eben Rechtshänder sind und mit der Wii-Mode man halt eben mit der rechten Hand spielt und man sich dann eben besser mit der Figur identifiziert.
Ja, genau.
Ich weiß jetzt gar nicht, weil ich bin nicht so der krasse Zelda-Fanboy, um ehrlich zu sein. Warum er auf der GameCube-Version Linkshänder ist? War Link immer ein Linkshänder?
Ja, ansonsten war er immer Linkshänder, ja. Aber das macht ja spielerisch keinen Unterschied. Ja, und die haben die Himmelsrichtungen so gespiegelt. In der GameCube-Version war dann Osten und in der Wii-Fassung war es dann halt Westen. Aber du bist halt einfach in die andere Richtung gelaufen. Aber spielerisch war es ja trotzdem identisch. Also ich glaube, reicht, wenn wir das kurz erwähnen.
Ich hätte mich nur als Linkshänder verarscht gefühlt.
Ja, das stimmt.
Um ehrlich zu sein, also wieso hat dann die Wii-Version nicht eine Option, dass man das Spiel dann wirklich komplett spiegeln kann? Also ich weiß jetzt jedenfalls nicht, dass es eine gibt.
Ja, und die Wii-Version vielleicht noch für die Technik-Fetischisten, die bietet einen 16:9 Modus und auf dem GameCube gab es halt nur klassisches 4:3. Aber das nur am Rande. Ne? Aber ich glaube, es war immer noch mal ein schöner Abschiedstitel, der auch noch mal gezeigt hat, dass halt der GameCube, wenn man ihn technisch kompetent programmiert, doch sehr wohl noch mit der Wii mithalten kann. Ne? Also ich glaube, es wurde ja auch zuerst für GameCube entwickelt und ist dann halt erst nach und nach zu einem Wii-Spiel geworden. Von daher eigentlich konsequent von Nintendo, es dann noch mal für beide Konsolen zu veröffentlichen. Und so ein kleines Abschiedsgeschenk für den GameCube. Und dann, ja, war es das eigentlich größtenteils, ne, in Sachen GameCube, Andy. Da kam ja nichts mehr dann, nichts Bedeutendes mehr.
Also 2006 weiß ich jetzt auf Anhieb gar nichts mehr. Und ich glaube, 2007 kam, glaube ich, nur noch ein, zwei Spiele überhaupt raus. Das Ding war wirklich tot. Und Twilight Princess, wie gesagt, das war halt mehr ein Wii-Spiel. Das heißt, 2006 gab es eigentlich wirklich keinen Grund mehr, sich noch einen GameCube zu kaufen. Weil das einzige Spiel, was halt erschienen ist, was irgendwie von Qualität war, kam halt auch für die Wii raus.
Ja, richtig.
Und das heißt, es war wirklich nur für die Leute noch gedacht, die halt den GameCube noch hatten.
Also wenn ihr mich fragt, ich glaube, nachdem Nintendo, also ich habe jetzt nämlich gerade vor kurzem einen größeren Bericht über die Geschäftszahlen von Nintendo geschrieben, die letzten, und da stand drin, dass sie von dem HD-Remake von Skyward Sword, das war ja dann das nächste Ding für Wii, was ja auch die Motion Plus Unterstützung hat, da haben sie dann in der Switch-Fassung nochmal 3,6 Millionen Stück verkauft von der Switch-Umsetzung. Also wenn ihr mich fragt, dauert es nicht mehr allzu lange, bis wir Twilight Princess dann auch auf der Switch spielen können.
Ja, die wärmen dann die ganzen alten Sachen halt immer wieder gerne auf, aber sie werden halt auch gerne gespielt und gern gekauft, ne? Also man kann es ihnen auch nicht verdenken.
Ja, was bei Twilight Princess ist so ein bisschen das Problem. Also ich meine, die Zelda-Spiele, die werden ja in regelmäßigen Abständen neu aufgelegt, in HD-Remakes neu veröffentlicht. Und Twilight Princess hatten wir schon als HD-Remake. Aber halt nicht für Switch, sondern für Wii U.
Genau. Umso einfacher wäre es, das dann halt zu bringen, ja.
Weißt du, da sehe ich erst andere Zelda-Spiele, die sie erst mal rauskramen. Ich habe das Gefühl, ist jetzt nur so ein Gefühl, keine Ahnung, ob Nintendo das wirklich macht, aber es fühlt sich so ein bisschen an wie Disney früher die Disney-Filme alle Jahre wiederholt neu veröffentlicht hat. Im Turnus-Modus.
Nun denn, verabschieden wir uns mal vom Jahr 2006 und vom GameCube und gehen jetzt doch mal ein bisschen wieder zurück, weil, wenn man im Jahr 2006 den GameCube behalten hatte, vielleicht auch einfach deshalb, weil es doch auch einige Geheimtipps gab, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben. Und da können wir auch noch mal kurz drüber sprechen. Gut, dann lass mal über unsere Geheimtipps sprechen. Sönke hat es am Anfang der Folge ja schon gesagt, jeder hat sich einen ausgesucht. Mehr wollt euch jetzt nicht zumuten, ne, damit die Folge nicht zu episch wird. Sie wird aber eh wieder episch, ich sehe schon kommen. Ich habe mich für Donkey Konga entschieden. Ein Musikspiel, das ist 2003 in Japan erschienen, 2004 in Europa, von Nintendo gepublished und entwickelt. Ich habe mal geschaut, wer da der Director war. Das war der Hiroyuki Onoda. Der ist gar nicht so bekannt, glaube ich. Andy, korrigier mich bitte, wenn es nicht stimmt. Der war auch Director von Mr. Driller, Drillland. Das ist ein Puzzlespiel, auch für den GameCube. Ist aber nur in Japan erschienen. Und ansonsten habe ich gar nicht so viel über den rausgefunden. Außer, dass er zum Beispiel auch als Kurs- und Game Designer an Ridge Racer Revolution mitgearbeitet hat. 1995 erschienen. Und ja, Donkey Konga. Das war ein ziemlich cooles Spiel. Ein sehr innovatives Musikspiel. Was vor allem daran liegt, dass es mit Bongo-Controller ausgeliefert wurde. Also wenn man es gekauft hat, war ein Controller dabei und man konnte auch noch separat weitere dahin zukaufen. Ich glaube damals 30 Euro pro Stück, also ja, relativ kostspielig. Vor allem, wenn man halt dann irgendwie mit maximal 4 Spielern drauf losgetrommelt hat. Und das Spielprinzip ist eigentlich ziemlich simpel. Es gab 31 Lieder, zu denen kommen wir gleich noch. Und dann wurde halt das Lied abgespielt und auf dem Bildschirm gab es dann verschiedene bunte Symbole, die angezeigt wurden. Und je nach den gezeigten Symbolen muss man dann halt eine von 4 verschiedenen Aktionen ausführen. Wenn gelb kommt, auf die linke Trommel schlagen, bei rot auf die rechte Trommel schlagen, bei pink auf beide Trommeln gleichzeitig schlagen und bei blau in die Hände klatschen, ne? weil da gab es so ein kleines Mikrofon zwischen den Bongos und das hat dann halt den Klatscher ans Programm übermittelt und das wurde dann halt auch immer schwerer und anspruchsvoller und am Ende, wenn man dann durch war mit dem Song, hat das Programm dann das Trommelspiel bewertet und einen dann mit virtuellen Münzen belohnt und damit konnte man dann weitere Spieloptionen freischalten, die, glaube ich, aber nur in Form von höheren Schwierigkeitsgraden vorlagen, sonst gab es da, glaube ich, gar nicht so viel freizuschalten, also keine neuen Songs oder so. Und das war halt super spaßig, ja, das war einfach innovativ, mit ein geiles Feeling, so mit den Bongos, ich werde ein bisschen jetzt schon mal drauf lostrommeln hier. Ja, und auch die Songs waren relativ gut ausgewählt, wobei man muss dazu sagen, also es gab so einerseits so Pop-Songs und andererseits irgendwelche Samba-Variationen von bekannten Mario, Zelda-Soundtracks. Und diese Pop-Songs waren halt schon bekannt, zum Beispiel 99 Luftballons von Nena, Back for Good von Take That oder auch All the Small Things von Blink-182 oder Alright von Supergrass. Also so gute Laune-Songs eher, aber Nachteil war, die waren gecovert von nicht unbedingt immer so talentierten Bands, finde ich jetzt. Ich habe nochmal reingehört in den Soundtrack. Ja, ist okay, aber es waren halt keine Originalinterpreten. Fand ich jetzt so ein bisschen schade, aber das ist mir damals gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt, weil ich war einfach so begeistert von dem Spiel und von dieser Innovation mit den Bongo-Controllern. Hab's aber leider immer nur alleine gespielt. Es gab ja, wie gesagt, einen Multiplayer-Modus. Und ich glaube, mit mehreren Leuten war das wahrscheinlich die Mordsgaudi schlechthin. Habe ich aber leider nie gemacht.
Du hast das Beste verpasst. Das war nämlich genau das, was ich am Anfang der Sendung erwähnt hatte mit diesem Spiel, was ich vor einiger Zeit rausgekramt hatte und mit der Familie gespielt habe. Und das war nämlich genau das Donkey Konga. Und das haben wir auch mal eingesetzt im Multiplayer auf einem Kindergeburtstag. Und die Kinder waren hin und weg.
Auf dem Kindergeburtstag? Mutig.
Die wollten nicht mehr aufhören. Wir haben dann immer so drei parallel, man konnte ja bis zu viert parallel spielen, aber drei parallel spielen lassen, weil wir nur drei Controller hatten. Oder haben, besser gesagt. Und das kam so gut an. Zumal es auch so einfach zu spielen ist, ja. Also dies links, rechts, beides gleichzeitig und klatschen, das ist vor allem bei den einfachen Liedern ja super gut umzusetzen. Und je öfter man es spielt, desto mehr kann man sich dann an die höheren Schwierigkeitsgrade rantrauen. Und die Songauswahl, wenn du das jetzt mit den Coverversionen nichts gesagt hättest, ich wäre fest davon ausgegangen, dass das jetzt die Originaltracks sind. Ja.
Die sind relativ ähnlich, aber ich bin ja Musik-Nerd so und gerade so Sachen wie All Right von Supergrass habe ich halt früher rauf und runter gehört. Und dann habe ich jetzt nochmal reingehört und dachte so, hä, nee, das ist doch der nicht. Aber gut, ist so ein kleines Manko, aber kann man mit leben, finde ich, ne?
Auf jeden Fall. Und der Controller wurde ja dann auch noch für Teil 2 genutzt und für Teil 3 genutzt. Und dann gab es ja noch diese Jungle Beat. Es war dann ein Jump'n'Run. Und wenn du auf die rechte Trommel schlägst, läuft er halt rechts. Wenn du auf die linke schlägst, läuft er links. Und wenn du beide schlägst, springt er hoch.
Das habe ich nie gespielt. Also das kam mir dann im wahrsten Sinne des Wortes dann doch zu affig vor, dann irgendwie Jump'n'Run so zu spielen. Also nee, das habe ich dann ausgelassen.
Wobei das ziemlich gut lief. Also das war erstaunlich, dass das funktioniert hat.
Das lief wirklich gut, ja. Das lief wirklich gut.
Ist ja abgefahren, ja. Ja, und du hast ja gerade hier die Nachfolge angesprochen. Also Teil 3 ist ja nur in Japan erschienen, leider. Ich glaube, dann war das doch nicht so mega erfolgreich hier in Europa. Aber auf jeden Fall ein echt cooles Spiel und ich glaube, das kann man heute echt jederzeit noch auspacken und ich würde es gerne mal mit euch spielen, ne, dass ich das mal nachhole.
Der Controller sieht auch so witzig aus. Ja. Er sieht halt genauso aus wie diese Fässer, die man aus Donkey Kong kennt, nur mit einer Trommeldecke obendrauf.
Also ich habe da noch eine dramatische Anekdote aus meinem Bekanntenkreis.
Okay, hau raus.
Ich habe die Japan-Version damals gehabt, die dürfte auch von der Tracklist ein bisschen anders sein und ich fand das total geil, dieses Spiel. Das ist eines meiner liebsten Musik-Rhythmus-Spiele, weil es halt total knuffig ist und total simpel ist. Und ein Kumpel von mir hat das bei mir gespielt und das sehr exzessiv an einem Abend, weshalb auf einmal ungelogen die Trommeloberflächen rot waren, weil seine Handflächen angefangen haben zu bluten.
Ach Gott, der Arme.
Ohne Witz, das war so gruselig. Es war zum Glück nur ganz leicht, ja, und sowohl seiner Hand als auch den Trommeln ging es danach noch gut, aber das werde ich nie vergessen. Auf einmal waren die Trommeln so hellrosa, waren sie.
Oh Mann, ja, was hat er damit gemacht, frage ich mich. Weil man trommelt ja eigentlich eher so mit den Fingerspitzen so ein bisschen.
Ich glaube, das war hauptsächlich das Klatschen ist es entstanden. Ah. Weil das Klatschen ist ja so das, wo du eigentlich am heftigsten bist, also während dem Spielen.
Ja, abgefahrene Story, muss ich jetzt mal sagen, also. Aber er hat sich davon erholt, ja?
Er hat sich erholt, er lebt noch, ja.
Das ist das Wichtigste. Gut, das war jetzt mein Geheimtipp. Was habt ihr euch rausgesucht?
Ja, ich hab was total anderes vom leichtfüßigen Kinderspiel kommen wir zu Killer 7. Okay. Von Goichi Suda oder Suda 51, wie ihn die meisten, glaube ich, eher kennen. Publisher ist Capcom gewesen, Entwickler war natürlich Grasshopper Manufacture. Es ist ein bisschen schwierig, über das Spiel zu erzählen. Zum einen, weil es ein bisschen her ist, wann ich es zuletzt gespielt habe. Und zum anderen, weil es halt total bizarr ist. So von der Story, man spielt vorrangig so eine Art Profikiller, den Garcian Smith. Der hat ein Team von insgesamt 6 Auftragsmördern, die alle total bizarre Figuren sind. Ich kann sie jetzt nicht mehr genau wiedergeben, was das für Leute sind, aber das wirkt schon so ein bisschen, als ob die eben gerade aus der Anstalt eben quasi rekrutiert wurden. Und die haben auch alle verschiedene Fähigkeiten, ich glaube auch andere Waffen und so Zeug. Man kriegt eben Aufträge, wo man eben an bestimmten Orten, zum Beispiel so einen großen Wohnkomplex mit so einer Art Parkhaus eben rumlaufen muss. Man muss eben sein Ziel, sein Opfer finden. Allerdings jetzt nicht so wie ein Hitman, dass man da frei rumläuft, sondern man läuft regelrecht auf Schienen. Und man läuft quasi von Knotenpunkt zu Knotenpunkt. An den Knotenpunkten kann man dann eben verschiedene Richtungen dann ansteuern. Und die Gegner, das sind die sogenannten Heaven Smiles. Das sind auch einfach nur bizarre, entstellte, menschlich aussehende Kreaturen, die auf einen zugehen, explodieren, wenn sie einen erreichen und man sie nicht vorher abgeschossen hat. Die Kampfsteuerung ist Resident Evil gar nicht mal so unähnlich. Das heißt, wenn man jetzt kämpfen musste, konnte man sich nur hinstellen und man musste eben im Stand auf die Gegner zielen. Also man konnte nicht laufen und schießen gleichzeitig. Die Atmosphäre ist so eine Mischung, da muss ich meinen alten Demonius-Artikel rauspacken, eine Mischung aus Silent Hill, einem Anime und jetzt diesen ganz krassen David Lynch-Filmen. Also Lost Highway oder Blue Velvet oder Mulholland Drive. Also wirklich diesen bizarren Lynch-Filmen, wo Lynch selbst zum Teil nicht weiß, warum er das so gedreht hat.
Aber die mag ich total gerne, die Filme. Gerade die, die du jetzt aufgezählt hast.
Ich weiß halt nur, die Story fand ich extrem gut. Ich habe sogar in meinem Demonius-Artikel geschrieben, dass es eine der besten Storys der letzten 5 Jahre, die ich je gesehen habe. Hab's auch in meiner Datenbank als Best Story 2005 klassifiziert. Das ist halt nichts für Kinderhände. Das hat auch in einigen Ländern, wo mit Jugendschutz jetzt nicht so streng gehandhabt wird, hat das Spiel eine ab 18er Freigabe bekommen. Aber hauptsächlich wegen der Thematik, weil die Pointe am Schluss ist schon ein bisschen echt böse. Hat kaum Rätsel, Kämpfe sind wie gesagt sehr simpel, aber es hat halt echt Style ohne Ende. Und wenn jetzt sich einige fragen, ja Moment mal, das ist doch ein Multiplattform-Titel, also das kam für GameCube und für PlayStation 2 raus, wieso erwähne ich das denn jetzt hier als Geheimtipp für den GameCube? Die GameCube-Version ist deutlich besser, schlicht und ergreifend, weil sie kürzere Ladezeiten hat. Und das war sogar so, ich habe für Demonius damals die PlayStation 2-Version leider nur gehabt. Ich habe die GameCube-Version noch nicht gekannt und habe dem Spiel, glaube ich, damals eine 70er-Wertung gegeben. Und wie ich dann die GameCube-Version gespielt habe, das waren gleich so 10 Punkte mehr, also vom 70er zum 80er hochgesprungen. Weil der Spielfluss durch die Ladezeiten bei der PlayStation-Version, das hat das richtig gestört, das hat das richtig gehemmt. Hat dem Spiel massiv geschadet. Und die GameCube-Version ist deshalb die einzige wahre. Und was ich noch erzählen kann, der Unterschied zwischen Metacritic und User-Score ist interessant. Und zwar hat das ein Metacritic von 74 Punkten, was jetzt ja nicht so dolle ist, aber es hat einen User-Score von 8,7. Und ich glaube, das ist nicht das erste Suda 51-Spiel, wo das so ist.
Ja, das kann man sagen. Ja,
also wenn ich so an Lollipop Chainsaw denke, das ist auch so ein Spiel, was so absurd und so überzogen ist, weshalb ich es wieder toll finde. Und No More Heroes. No More Heroes ist eigentlich das einzige Suda 51-Spiel, wo er auch gute Kritiken bekommen hat. Auch zu Recht ist es sein bestes Spiel, kann man nicht anders sagen, ja. Der Mann hat ein Talent dafür, komische Spiele zu machen, mit komischen Spielmechanismen. Also die Kämpfe sind nicht wirklich prickelnd und zum Teil auch frustrierend. Aber der Style und die Atmosphäre sind halt echt der Wahnsinn. Und dafür verneige ich mich vor diesem Mann.
Eine kleine Liebeserklärung von dir.
Aber wirklich eine kleine. Also es ist nicht mein Lieblingsdirektor von Spielen, aber ich mag seine Spiele. Und ich finde sie auf eine bizarre Weise faszinierend. Wenn ich sie spiele, denke ich mir, ach, das stört mich, das stört mich. Aber so im Nachhinein habe ich eigentlich nur positive Erinnerungen an seine Spiele.
Ja, das besagte Lollipop Chainsaw habe ich damals getestet für Computerbild. Hab mal schnell gegoogelt, schon ein paar Jahre her, 2012, aber ich war auch sehr angetan. Also das war ein ziemlich abgefahrenes Spiel auch. Das Killer 7 habe ich leider nicht gespielt, aber jetzt, was du da so erzählst und habe mir ein paar Bilder noch angeschaut und boah, das sieht cool aus, ja.
Also wenn du wirklich diese David Lynch Filme magst.
Total, ja. Großer Fan von.
Dann solltest du dir das mal antun, ernsthaft.
Ja, mal schauen. Also auf jeden Fall ein toller Geheimtipp. Danke dafür, Andy. Und Sönke, willst du noch was dazu sagen, bevor wir jetzt weitergehen zu deinem?
Zu Killer 7 nicht unbedingt. Was mir noch zu Suda 51 einfällt, ist, dass der jetzt ja seit kurzem, seit wenigen Wochen für NetEase, einem der größten chinesischen Videospiel-Publisher, arbeitet. Der wurde ja komplett aufgekauft, das gesamte Studio. Das ist jetzt in chinesischer Hand, wie so vieles andere auch schon, was da so von Tencent und Co. aufgekauft wird gerade. Und bin ich mal gespannt, was das jetzt für ihn als Entwickler so bedeutet, ob er jetzt einfach plötzlich viel mehr Möglichkeiten hat, im AAA-Bereich zu entwickeln. Oder macht er jetzt plötzlich nur noch Spiele, die für die chinesische Spielerschaft besonders interessant sind? Das muss man mal abwarten, wie sich das entwickelt. Ich würde mir wünschen, dass er einfach genau die verrückten Spiele macht, die er in der Vergangenheit auch schon immer gemacht hat. Genau, aber das nur am Rande. Mich hat das Killer 7 irgendwie nie so angesprochen. Weiß nicht, mag auch diese On-Rails-Sachen, finde ich okay, aber die Kombination, die hat mir jetzt nicht so getaugt. Aber wie gesagt, ich habe es mal ganz kurz reingespielt. Auf einer Messe war es, glaube ich, aber längere Zeit nicht. Insofern möchte ich da jetzt auch gar nicht weiter drüber urteilen und direkt mit meinem Geheimtipp weitermachen, wobei ich da auch vorher ein paar Einschränkungen hinzufügen muss. Nämlich, es ist ein Geheimtipp, weil es so bizarr ist, das Spiel, was ich jetzt vorstellen möchte, und weil es Dinge macht, die andere Spiele halt einfach nicht machen und die man auch so nicht mehr erwartet hatte auf dem GameCube, ja. Rein spielerisch gesehen ist es okay, aber es ist jetzt nicht herausragend in irgendeiner Form und es ist auch nicht besonders gut spielerisch in irgendeiner Form. Es ist okay, aber es ist eben nicht so richtig gut, sondern nur okay. Und es ist aber trotzdem was Besonderes, nämlich ich rede hier von dem Spiel Odama, einem der letzten GameCube-Titel, die erschienen sind. Und zwar am 31. März 2006 sind wir hier in Europa als Erste damit beglückt worden und danach ging es dann im April in USA und Japan weiter. Und das Besondere an dem Odama ist, man sieht es eigentlich auch schon, ich habe es auch hier nochmal neben mir liegen in der Originalverpackung und man sieht es schon auf dem Cover des Spiels, genau in der Mitte ist das Hauptelement dieses Spiels, nämlich diese Kugel namens Odama, ein alles zerstörender, zerwalzender Ball, eine Metallkugel oder ich weiß nicht, wie man es nennen soll, ein Kriegsgerät aus dem feudalen Japan. Und genau diese Kugel gilt es auch im Spiel zu steuern. Wie macht man das? Indem man einfach zwei Flipper verwendet, die links und rechts am unteren Spielfeldrand oder in der Mitte links und rechts platziert sind, unten am Spielfeldrand. Und damit kann man dann eben diesen Ball durch die Gegend schießen und gegnerische Truppen niederwalzen. Ja, also allein diese Idee fand ich schon mal super bizarr. Und jetzt wird es aber noch besser. Das Spiel wird zusammen mit einem Mikrofon-Controller ausgeliefert. Den wiederum steckt man in den Speicherkartenslot des GameCubes und dieser Mikrofon-Controller kann dann auch mit einem Adapter an den GameCube-Controller geklippt werden. Und was macht man mit dem Mikrofon? Man benutzt es, um seinen eigenen Einheiten, die sich auf dem Schlachtfeld befinden und ins gegnerische Lager sozusagen stürmen müssen, um denen Sprachbefehle zu geben. Ja, also man hält das Mikrofon dann so vor sich und sagt dann eben diese Befehle. Es gibt, glaube ich, 11 verschiedene und dann können sie halt ja nach links, nach rechts, vorwärts und so weiter. Das muss man auch regelmäßig sagen, weil die immer wieder neuen Input brauchen. Na gut, heutzutage ist Spracheingabe und Sprachsteuerung jetzt nicht mehr sonderlich innovativ. Das gibt's halt überall in jedem Handy so ungefähr, wenn man es denn will. Aber damals gab's das halt eben für den GameCube und das alleine ist halt auch schon super bizarr. Also für die Leute, die halt gerne verrücktes Zubehör sammeln, so wie ich das auch gerne mal tue mit irgendwelchen Angel-Controllern und verrückten Gamepads und so weiter, für die ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Und das Spiel ist auch ziemlich schwer, also da kann man wirklich durchaus auch sehr viele Frustmomente erleben, aber wenn man sich reinfuchst und sich da irgendwie mit auseinandersetzen will, ist es durchaus etwas, was man so in der Form einfach nirgendwo anders, glaube ich, erleben kann, dass man also Armeen steuert, während man gleichzeitig einen Metallball durch die Gegend schießt, um den Gegner zu besiegen. Also das ist schon eine verrückte Kombination. Ich habe mal gelesen, also Nintendo hatte auch selber, die ja Publisher waren, Bedenken. Diesen Titel, weil er eben so strange war, kommt ja von dem Entwickler, von dem Yu Saito, der ja auch das Seaman für Dreamcast gemacht hat, was ja auch so ein völlig schräges Spiel war. Und die hatten mal auch erst überlegt, so sollen wir das jetzt wirklich rausbringen oder nicht. Am Ende haben sie es halt gemacht und haben, glaube ich, vor allem natürlich durch diese Kombination Controller und Kriegskugel irgendwie eine gewisse Coverage bekommen. Bei den Wertungen driftet das aber dann auch schon stark auseinander, ja. Also einige, so wie IGN, die haben es als besonders innovativ ausgezeichnet. Famitsu, die hat irgendwie 31 von 40 Punkten gegeben. Die Edge hat es mit einer 4 abgestraft, was für Edge-Verhältnisse, glaube ich, auch ja schon eher ziemlicher Mist ist.
Vor allen Dingen, wenn es ein innovatives Spiel ist. Normalerweise mögen die eigentlich originelle Spiele.
Genau, genau. Also das driftet da sehr stark auseinander. Nichtsdestotrotz finde ich es halt einfach für die Idee und die Geschichte mit dem Mikrofon zu dem Jahr, also sprich, wir sprechen ja hier von 15 Jahre her, finde ich schon ziemlich cool. Und ich glaube, es braucht immer wieder solche Spiele, damit gewisse Trends auch vorangebracht werden. Ich will jetzt nicht besagen, dass Odama...
Das wäre eine mutige These.
Genau, dass Odama das ganze Thema Sprachsteuerung vorangetrieben hat, das sicherlich nicht. Aber es war halt eben ein kleiner Baustein in dieser Weiterentwicklung. Und man darf sowieso gespannt sein, wie das ganze Thema so in, sagen wir mal, 10, 15 Jahren aussieht. Ich hatte vor kurzem hier eine Soundbar getestet von Sonos. Das ist ja so ein High-End-Sound-Systemanbieter. Und diese Soundbar hatte so ein Array-Mikrofon eingebaut. Und ich konnte es selber nicht glauben, aber das Mikrofon war so sensibel, dass ich selbst in 15 bis 20 Meter Entfernung leise etwas sagen konnte, einen Sprachbefehl sagen konnte und das trotzdem noch exakt aufgenommen wurde und Google mir dann halt das Wetter rausgesucht hat oder was auch immer ich haben wollte. Und das fand ich persönlich schon ziemlich beängstigend, muss ich sagen.
Okay. Big Brother is watching you.
Genau, genau. Also meine Frau fand das auch nicht besonders toll und das Testmuster musste nach 2 Wochen auch wieder zurück. Aber das Mikrofon war wirklich gut. Und ja, mal gucken, was da in Sachen Sprachsteuerung, vor allem vielleicht auch fürs Echtzeitstrategie-Genre oder für einen Taktik-Shooter, wo du deinen Kollegen Befehle geben kannst oder sowas, was da in Zukunft noch so kommt. Hängt ja jetzt gerade so ein bisschen in der Schwebe, aber mal gucken. Vielleicht braucht es mal wieder ein neues Odama, um das voranzutreiben.
Aber ich denke die ganze Zeit jetzt, Odama ist quasi der geistige Vorläufer von Siri gewesen.
Boah,
da hast du jetzt was ausgelöst. Wahrscheinlich ein bisschen arg übertrieben.
Ja, das ist schon sehr arg. Ja, zumal es tatsächlich ja nur diese 11 Befehle gab, die das Mikrofon dann, was ja auch noch riesig war, also dieses GameCube-Mikrofon im Vergleich zu heutigen Mikrofonen, die ja so kleine, winzige, unscheinbare Knöpfe oder was auch immer Öffnungen sind, ist das ja ein doch recht langes Hardware-Stück Plastik, was man sich dann da noch an den Controller ranklebt. Aber irgendwie war es cool, ja, und es hat halt Aufsehen erzeugt, vor allem auf den Messen, und es wurde über Nintendo geredet, vielleicht war das auch die Absicht, warum sie es bringen wollten, keine Ahnung, ja. Sehr bizarres Spiel. Die Preise müsste ich nochmal nachschauen, wo das jetzt so rangiert.
Das ist nicht sehr teuer, das weiß ich deshalb. Ich habe das nämlich zufälligerweise zweimal.
Ah, du hast es gleich zweimal, ja.
Ich habe es mal geschenkt bekommen von jemandem und ich habe mal zwischendurch immer geguckt, ob ich ein Exemplar verkaufe und habe gemerkt, das lohnt sich momentan nicht wirklich.
Nee, so 50 Euro oder so, ne? Aufwärts vielleicht.
Ne, weniger habe ich sogar gesehen.
Man kriegt sogar teilweise schon für 10, 20, wenn man jetzt nicht viel Wert auf alles drumherum legt.
Pass auf, Andy, wenn ich jetzt mal endlich ein GameCube kaufe, dann kaufe ich dir ein Exemplar ab. Was hältst du davon?
Ja, die Frage, ob der Andy es hergibt.
Ja, das besprechen wir dann noch. Ja, aber ich glaube, ich lege mir eine gut sortierte GameCube-Sammlung nochmal zu. Irgendwie hat die Folge so viel Spaß gemacht und da gibt es jetzt doch noch einige Geheimtipps, die ich verpasst habe und so.
Aber wie fandst du es denn jetzt, Andy?
Das Odama. Ja, ich habe es zweimal. Allerdings ist das von allen Spielen, die wir in diesen 2 Folgen gesprochen haben, das, was ich mit Abstand am wenigsten gespielt habe.
Das glaube ich dir.
Sei dir verziehen, Andy.
Das hat eigentlich 2 Gründe. Zum einen, also das erste Mal habe ich das nebenbei gekauft. Ich habe das, glaube ich, aus einer Ramschkiste. Ich muss jetzt gucken. Ich habe vielleicht 10 Euro bezahlt oder sowas. Das andere war, wie gesagt, geschenkt. Ich habe eine Sammlung von einer Videospielfachverkäuferin, die Reste mehr oder weniger geschenkt bekommen, weil sie das nicht mehr losbekommen hat. Da ist einiges zusammengekommen. Ich glaube, da war das mit dabei. Oder nee, ein Kollege hat mir das mal geschenkt aus der Laune heraus. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es jedenfalls zweimal. So, und ich habe es nur einmal wirklich gespielt, um einen Screenshot zu machen. Das war's. Und der Grund, warum ich es nie gespielt habe, ich stehe ja eigentlich auf innovative Produkte, aber in der Tat sind mir Spiele mit Sprachsteuerung peinlich. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht, verbal Befehle zu geben, weil ich auch bei den Sachen, wo ich es mal gemacht habe, das Gefühl habe, das versteht mich sowieso nicht. Und ich habe mich dabei immer albern gefühlt, das so zu machen. Und deshalb habe ich auch damals nicht wirklich ausprobiert, nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Musste nur gerade dran denken, wirklich Pionierarbeit für Nintendo war es ja nicht. Ich meine, ihr wisst ja sicherlich, welches uralte Nintendo-Spiel schon in Anführungszeichen eine Spracheingabesteuerung hatte. Das erste Zelda auf dem Famicom.
Stimmt, ja.
Stimmt, da war überlegt. Irgendwas.
Da konnte man reinschreien, um die einen Gegner zum Zerplatzen zu bringen. In der Famicom-Version natürlich nur, weil es auf dem NES das Mikrofon nicht gab. Also insofern war das nicht totales Neuland für Nintendo. Aber warum sie eben so einen bizarren Genre-Mix dafür genommen haben und nicht halt eben ein normales Strategiespiel, sage ich jetzt mal, wo es ja angebracht gewesen wäre, so eine Technik umzusetzen, ja, das würde ich von Nintendo gerne mal erklärt bekommen.
Das müssen wir irgendwann mal den Harald Ebert fragen, Sönke, ne? Wenn wir mal wieder treffen.
Den könnte man das wirklich mal fragen, das weiß der bestimmt noch.
Weil, dass man das so nebenbei macht als Zusatztitel oder so, ich glaube, es gab ja noch irgendwas, was das Mikrofon ausgenutzt hat, oder?
Ja, es gibt sogar tatsächlich mehrere, also Mario Party 6, Mario Party 7, Chibi Robo unterstützt es noch, Karaoke Revolution Party, na gut, Karaoke-Spiel halt.
Ja, das macht ja wenigstens Sinn.
Und Densetsu no Quiz O Cat Eisen, was auch immer das ist.
Das ist ganz großartig, mein Lieblingsspiel. Nee, was ist
besser
das?
Als Odama.
Wahrscheinlich.
Genau. Also es ist auf jeden Fall, um auf das Geheimtipp-Thema zu kommen, es ist eher aufgrund seiner Hardware und der bizarren Ideen ein Geheimtipp, wie gesagt, spielerisch. Die Kollegen von GameSpot erklären den Titel auch noch mal ganz gut in einem sehr alten Review-Video. Sie trauen sich nicht mehr als ein 6.5 oder 6.6 zu geben, einfach weil es eben auch nicht mehr spielerisch hergibt. Sie meinten, nach wenigen Leveln kommt dann halt wirklich der Punkt, dass diese Sprachbefehle, und die werden hier übrigens in der deutschen Anleitung auch noch mal erklärt, was man da alles sagen kann, links, rechts, vorwärts, zurück, stürmen, sammeln und dann noch so ein paar geheime Befehle. Wenn du das aber jetzt ständig über mehrere Stunden hinweg ständig sagst, dann...
Also die haben das wirklich lokalisiert?
Ja, ich habe ja hier, wie gesagt, die deutsche Version und da im Handbuch auf Seite 27, sehr schönes, umfangreiches Handbuch, auch mit einer Rendergrafik von dieser Glocke, die man dann noch ins gegnerische Lager transportieren muss und einer aufklappbaren Karte mit der Spielwelt, wo nochmal die verschiedenen Orte beschrieben werden und so weiter, also sehr liebevoll alles gemacht und auch schön illustriert, schön bunt auch und so. Ist halt echt so ein Liebhabertitel irgendwie für Leute, die strange Spiele sammeln, glaube ich. So kann man es, glaube ich, ganz gut bezeichnen.
Gut, dann verabschieden wir uns jetzt von Odama. Ein wirklich interessanter Geheimtipp. Danke, Sönke. Und gehen jetzt mal in unseren letzten Block dieser epischen GameCube-Doppelfolge und wollen mal ein bisschen so darüber sprechen, was denn die Konsole für uns bedeutet, was hängen geblieben ist, wie sie in der Videospielhistorie einzuordnen ist. Ja, es war dann wie gesagt 2006, wie es erschien. GameCube hat sich so langsam von der Bildfläche verabschiedet. Klar, die Fans haben ihn immer noch gemocht, aber er war eben leider nicht so erfolgreich für Nintendo und ist deshalb auch relativ schnell in der Versenkung verschwunden. Ich habe mal geschaut, laut Statista.com hat sich der GameCube weltweit knapp 22 Millionen Mal verkauft. Mal zur Einordnung, die PS2 von Sony kam auf über 157 Millionen, ist bis heute auch die meistverkaufte Konsole aller Zeiten. Und selbst die erste Xbox, die ja auch nicht sonderlich erfolgreich war, kam auf knapp 25 Millionen, also auch ein bisschen mehr als der Würfel. Und selbst das Nintendo 64, das ja auch einen sehr schweren Stand gegen die PlayStation hatte, verkaufte sich 33 Millionen Mal, also auch besser als der GameCube. Also insgesamt nicht so das allerbeste Geschäft für Nintendo, ne? Aber woran lag das? Was war das Problem am GameCube?
Ja, also zum N64 haben wir eben erwähnt, 33 Millionen. Das ist jetzt eine solide Zahl, aber ist jetzt auch nicht wegweisend. Und der N64 hatte ja auch so seine Problemchen, sprich vor allem diese vernebelte Grafik. Da erinnern sich viele, vor allem im Hintergrund, um Weitsicht zu kaschieren, wurden eben oft Nebeleffekte verwendet. Man hatte eine Modultechnologie, die zwar schön schnelle Ladezeiten hatte, aber eben eine Speicherkapazität, die oft nicht ausreichend war. Und solche Aspekte führten eben dazu, dass Nintendo es zunehmend schwieriger hatte, die Drittentwickler für sich zu halten, ja, und die dann immer weiter Richtung PlayStation abgewandert sind, vor allem natürlich Square und Enix mit den Serien Final Fantasy und auch Dragon Quest. Also das war ein Problem, was sich ja dann auch auf die nächste Ära mit übertragen hat, ja, und auch bei der GameCube-Entwicklung für Schwierigkeiten gesorgt hat, Andy, da kannst du ja auch nochmal an der Stelle kurz einhaken.
Ja, genau, also all das, was du gerade genannt hast, hat dem GameCube schon von vornherein geschadet. Ja, also gerade das mit diesen Drittentwicklern, denen sind quasi die Rollenspielentwickler weggelaufen und damit hatten die im japanischen Markt von Anfang an einen richtig schweren Stand. Des Weiteren wurde halt immer mehr die Kritik laut, dass Nintendo halt eigentlich nur noch durch die eigenen langlebigen Marken wie Mario, Zelda, vielleicht auch Metroid gute Verkäufe erzielt und jetzt mal mit Ausnahme von Pikmin und vielleicht auch Animal Crossing nicht wirklich noch was Neues erfindet. Der GameCube an sich wirkte zudem viel zu sehr auf Kiddie-Konsolen-Image getrimmt. Eben diese Farbgestaltung der Konsole, das erinnerte mehr an Plastik-Kinderspielzeug. Und das Gegengewicht, was Nintendo aufbauen wollte, diese Horror-Offensive mit Eternal Darkness, mit den Resident Evil-Teilen, das hat halt nicht gereicht. Die Spiele waren nicht kommerziell erfolgreich genug, sie waren fast schon Flops. Und wurden dann früher für PlayStation 2 umgesetzt, als es eigentlich geplant war. Und ja, das hat halt, wie gesagt, alles dafür gesorgt, dass der GameCube von Anfang an nie an Fahrt aufgenommen hat und hat nie den Booster bekommen, den er vielleicht gebraucht hätte mal.
Was ja schade ist, was wir jetzt gemerkt haben im Laufe dieser beiden Folgen, weil es ist doch allerlei Schönes für den GameCube erschienen, ne? Und ich habe irgendwie das Gefühl, so jetzt im Rückblick nach 20 Jahren, können wir mal so einsteigen, so in unsere persönlichen Fazits und so ein bisschen, ja, nostalgische Verklärung auch, keine Ahnung. Also im Rückblick finde ich ihn doch ziemlich cool. Also so cool, dass ich mir, wie gesagt, jetzt kaufen werde. Und ich glaube, ich habe auch wirklich Lust, jetzt so ein bisschen zum Sammler zu werden, mir so eine kleine, feine GameCube-Sammlung zuzulegen fürs Retro-Zimmer. Weil das ist einfach ein kompaktes Ding, ne? Er sieht einfach klasse aus, der nimmt nicht viel Platz weg. Es gab wirklich besondere Spiele. Wir haben natürlich auch viel weggelassen. Es gab ja noch jede Menge andere Spiele, die wir gar nicht erwähnt haben, ja. Ob es jetzt ein Star Fox Adventure ist oder Mario Power Tennis zum Beispiel, habe ich damals auch ganz gern gespielt. Oder F-Zero GX haben wir nicht erwähnt. Also es gab da jede Menge gutes Zeug und ja, also ich glaube, er hätte schon verdient gehabt, mehr Erfolg zu haben. Und für mich persönlich hat er auf jeden Fall auch eine große Bedeutung. Ich habe das ja jetzt schon mehr als einmal in diesen beiden Folgen erzählt, einfach wegen diesen GamePro-Erinnerungen, den Artikeln und auch, weil der einfach so das Geschäft meiner Agentur ziemlich angekurbelt hat, ne? Weil halt immer wieder GameCube-Aufträge reinkam, gerade so diese Cheat-Pro-Beilage-Heftchen für die GamePro, hatte ich ja damals auch für Resident Evil Zero gemacht, habe ich schon mal in einer anderen Folge erzählt. Diese ganzen Events in Großostheim bei Nintendo, wo es immer super Essen gab, du hast einfach coole Leute getroffen, den Harald Ebert, die waren immer gut organisiert, konntest immer alles schön live anspielen und so. Das hat einfach alles sehr viel gute Erinnerung für mich. Also muss sagen, GameCube so im Rückblick eine bleibende Konsole, die ich muss zugeben, vor der Vorbereitung für diese Folgen gar nicht mehr so zu würdigen gewusst habe. Aber jetzt, nachdem wir so viel drüber gesprochen haben und so viel drüber erfahren haben, muss ich sagen, doch, das Ding hat auf jeden Fall bei mir zumindest, ich würde jetzt nicht sagen einen Ehrenplatz, aber auf jeden Fall einen Top-5-Platz. Vielleicht so auf dem fünften Platz, vielleicht so meiner Lieblingskonsolen aller Zeiten.
Jetzt fängst du auch schon mit diesen aller Zeiten an, B.
Ja, der Andy, der färbt ab, ne? Mit seinen Listen.
Hört auf, meine Phrasen zu klauen.
Das tut mir leid, aber das färbt halt ab, ja. Gut, ob es jetzt wirklich Top 5 ist, dann müsste ich jetzt erstmal anfangen zu überlegen, ne? Hier, was kommt noch zuerst? Und auf jeden Fall eine denkwürdige Konsole. Und ich finde, sie hatte diese Folge verdient und mir hat es Spaß gemacht und ich denke gern an sie zurück. Wie sieht's bei euch aus?
In meinem Fall ist es so, in die Top 5 schafft sie es jetzt leider nicht, muss ich sagen.
Jetzt fang du auch noch an.
Ja, wenn ihr schon mit dieser blöden Top 5 Liste kommt, dann muss ich natürlich auch
vergiss
was zu sagen.
Vergiss sie.
In meiner Top 5 ist es auch nicht, bevor wir jetzt hier anfangen zu battlen.
Also jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, ich glaube, das war jetzt ein bisschen arg übertrieben. Aber vergessen wir die jetzt einfach.
Nichtsdestotrotz hat es schon einige Sachen, die ich in sehr guter Erinnerung habe. Im Speziellen die ganze Geschichte mit dem Tragegriff fand ich super sympathisch. Irgendwie so eine Konsole, die von vornherein so gebaut wurde, dass du sie einfach ganz leicht und ohne Schwierigkeiten so mitnehmen kannst, was ich auch tatsächlich sehr oft gemacht habe. Zum Kumpel mitgenommen, dort dann das Four Swords Zelda gespielt mit dieser Game Boy Advance Verbindung, über die wir auch noch gar nicht so viel gesprochen hatten. Aber da gab es ein paar sehr, sehr nette Ideen. Ich habe die Kompaktheit des Geräts gemocht, ich habe den Controller sehr gemocht und ich mag immer noch super gerne Donkey Konga vor allem als Titel, den ich auch jetzt noch rauskrame immer wieder mal, um es zu spielen mit mehreren. Und es ist, glaube ich, auch so eine Konsole, ja, wo viele Spiele einfach, siehe Wind Waker und so, einfach echt gut gealtert sind und die man auch nach langer Zeit noch rauskramen kann. Oder auch Andy hat es ja erwähnt, Resident Evil, wie gut sich das optisch gehalten hat und so weiter. Also ich glaube, selbst in 10 Jahren kannst du das System noch rausholen und es sieht irgendwie auf seine Art noch charmant und schick aus, ja, die Spiele. Und das ist etwas, wenn ich mir zum Beispiel im Gegenzug dann den N64 anschaue, da gibt es auch Sachen, die sicherlich gut gealtert sind, aber es gibt halt auch viele Sachen, die nicht so gut gealtert sind. Und ja, als Ganzes betrachtet ist es aber natürlich schon so, dass, was man nicht vergessen darf, wenn der GameCube nicht gescheitert wäre, ist die Frage, hätte es eine Wii jemals gegeben, ja? Und wenn es eine Wii gar nicht gegeben hätte, was wäre denn jetzt eigentlich aus Nintendo, ja, geworden? Und insofern, irgendwie hängt es halt in dieser Nintendo-Evolution drin und genau die Tatsache, dass es nicht so erfolgreich war, hat, glaube ich, Nintendo im Endeffekt gezwungen, etwas ganz radikal anderes zu machen und dadurch sind sie dann zum gewissen Grad auch auf die Bewegungssteuerung gekommen, ja. Also das würde ich mal so behaupten, weil wenn das so in der Form super gelaufen wäre oder vielleicht nur halb so gut für die PS2, dann hätte vielleicht Nintendo eher eine ähnliche Konsole als Nachfolgegerät gemacht als was komplett anderes, ja. Aber das nur so als kleiner Gedankengang am Ende.
Das mag sein, ja.
Ja, da würde ich direkt einstimmen, denn das sehe ich sehr ähnlich. Also Nintendo hat ja schon versucht gehabt, mit dem GameCube so ein bisschen was anders zu machen. Ich denke da an die Form von dem Gerät an sich, also ein Würfel, einfach so ein Würfel, ja? Der Tragegriff, ich liebe diesen Tragegriff, und das Joypad. Und für mich war der ausschlaggebende Grund, warum ich den GameCube bedeutend besser fand als das Nintendo 64, der Controller einfach. Mit dem kam ich viel besser klar, der hat mir viel mehr Freude bereitet, gerade bei den Spielen, die ihn richtig gut ausgenutzt haben, wie eben Metroid Prime oder halt Beautiful Joe oder Resident Evil 4. Das hat sich einfach richtig angefühlt. Mir ist der GameCube von Anfang an in wohlwollender Erinnerung bis heute geblieben, weil es doch erstaunlich viele Spiele gibt, die ich nur auf diesem Gerät spielen kann und vielleicht noch auf einer Wii, die ist ja abwärtskompatibel, aber die halt nicht umgesetzt wurden. Ja, wie gesagt, Paper Mario haben wir schon vorhin genannt gehabt. Nochmal Beautiful Joe. Gut, Super Mario Sunshine, das wurde jetzt umgesetzt für die Switch. Ich denke mal, da werden noch ein paar andere Sachen folgen. Eternal Darkness würde ich so gern mal auf einer anderen Konsole mal gescheit spielen. Kann ich noch im GameCube spielen. Rogue Leader, auch so ein Titel. Also ich will dieses Gerät niemals hergeben, weil es eben so schöne, viele exklusive Titel hat, weil sich das Gerät charmant anfühlte. Immer noch anfühlt. Ich habe es ja, glaube ich, von uns allen dreien jetzt am ausführlichsten gespielt gehabt, weil ich diesen einen Artikel über 20 Jahre GameCube schreiben durfte und habe da auch gemerkt, ja, die meisten Sachen sind gut gealtert. Gleich mit dieser Einklammerung, bitte spielt diese Spiele nicht auf einen modernen Flachbildfernseher und nutzt den ganzen Bildbereich aus. Bitte schön klein halten, so dass es im kleinen Fenster zu sehen ist, so dass die Grafik zu der Auflösung passt, dann sehen die Titel wirklich top aus. Und vor allen Dingen, sie sind größtenteils flüssig. Also, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, gerade von diesen Exklusiventwicklungen, da ruckelt nichts und es steuert sich auch alles super. Ein bisschen anders sieht's bei Titeln aus, die für PlayStation 2, Xbox und Cube erschienen sind. Da haben ein paar Titel gestrauchelt mit dem kleinen Datenträger, weshalb es da technische Probleme gab. Aber ansonsten ist das Ding auch technisch top, immer noch. Und ja, ich bin froh, dass es ihn gibt. Und ich finde es schade, dass er nicht so erfolgreich war. Aber zum Glück hat es Nintendo nicht das Genick gebrochen. Da finde ich das Schicksal von Sega und Dreamcast deutlich dramatischer. Ich kann nur jedem empfehlen, ähnlich wie Benedikt das jetzt vorhat, wenn ihr halt Spiele Anfang der 2000er Jahre euch mal anschauen wollt. Ja, so habt ihr die Theorie so aufgestellt, nach 20 Jahren fangen diese Spiele an wieder zu wirken, dann ist so dieser Retro-Charme da. Die 20 Jahre sind fast rum, fangen jetzt quasi an. Dann ist der GameCube eine echt interessante Wahl. Und nicht jedes Spiel ist so teuer wie Paper Mario. Ich glaube, einige kann man auch ganz gut bekommen für humane Preise. Und das sollte man vielleicht jetzt machen und nicht in 10 Jahren. Dann wird es wahrscheinlich eher Super Nintendo Ausmaße annehmen.
Hört auf den Sammler, liebe Leute da draußen.
Davon ist auszugehen, ja.
Also wenn, dann jetzt. Und gut, den Original GameCube kriegst du auch relativ günstig auf eBay, ne?
Noch, ja, noch.
Ja, oder halt eine Wii, eine abwärtskompatible, ist auch noch alles in erträglichen Preisregionen. Also ich muss mal überlegen, ob ich mir das Original hole. Ich glaube, ich hole mir das Original. Es sieht einfach zu schön aus, wie ihr schon sagt, mit dem Tragegriff und der Controller. Da wollte ich jetzt gar nicht mehr so viel drüber sagen. Wir haben ja schon im ersten Teil so über den Controller geschwärmt. Ich glaube, den mögen wir alle sehr gerne.
Noch ein kleiner Insider-Tipp, wer an Importspielen interessiert ist. Es lohnt sich der Kauf eines US- oder Japan-Gamecubes. Den kann man mit relativ einfachen Mitteln, das hat mich damals, glaube ich, keine 20 Euro gekostet, umbauen, sodass Japan- und US-Spiele möglich sind. Weil da muss nämlich nur in dem GameCube eine Sache mit einem Schalter verlötet werden und das war's. Ist leider aber nicht mit PAL-Spielen kombinierbar. Das vorneweg, also deshalb habe ich zwei Cubes. Einen PAL-Cube und einen Japan-Cube, der umgebaut ist, dass auch US-Spiele spielen kann.
Also wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, doppeltes Würfelglück. Ja, passend zu unserer epischen Doppelfolge, die jetzt aber leider, liebe Freunde, zu Ende geht. Aber ich glaube, wir haben die Konsole wirklich gebührend betrachtet und die wichtigsten Spiele waren auf jeden Fall dabei, Geheimtipps waren dabei, die Hardware im ersten Teil beleuchtet, den Controller. Wir hatten Verkaufszahlen drin. Ich glaube, es gibt wenig, was wir nicht erwähnt haben. Aber man weiß ja nie, vielleicht haben wir doch noch irgendwas vergessen. Dann seid ihr gefragt, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen.
Ja, wie immer möchten wir uns an dieser Stelle ausdrücklich bei euch, den Unterstützerinnen und Unterstützern, bedanken. Denn ihr ermöglicht mit euren Beiträgen die Produktion dieser regulären zusätzlichen Folgen. Bleibt bitte deshalb auch weiterhin so schön aktiv auf unserer Webseite www.spielejournalist.de, via Social Media, auf Twitter, Instagram oder Facebook oder direkt auf unserem Discord-Server.
Genau. Könnt ihr euch gerne mal melden, vielleicht haben wir doch noch irgendein Spiel vergessen, irgendein Geheimtipp. Erzählt uns doch einmal mal, was ihr über unsere GameCube-Doppelfolge denkt. Und dann schauen wir jetzt nochmal in die Zukunft, denn bald erscheint Folge 41 und zwar am Freitag, den 26. November 2021, dann wieder im offenen Feed für alle. Und das Thema wird sein, wie wird man eigentlich Deutschlands erfolgreichster Spiele-Podcast? Und wer ist der erfolgreichste deutsche Spiele-Podcast? Genau, das ist Auf ein Bier, The Pod. Und da werden wir die Gründer André Peschke und Jochen Gebauer zu Gast haben. Wird quasi unsere erste Making-Podcast-Episode. Also wir haben ja bisher immer Spielemagazine vorgestellt und ihre Macher interviewt. Und diesmal wird es eben mal ein Podcast sein. Ist ziemlich Meta, oder? Das Ganze fällt mir gerade mal so auf. Aber ich glaube auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Wir sind auch selbst schon sehr drauf gespannt. Sind ja auch alte Spielejournalisten-Kollegen. Das wird auf jeden Fall eine ziemlich coole Folge und da dürft ihr euch schon drauf freuen. Und ansonsten würde ich sagen, war's das für heute. Andy Sönke hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Macht's gut und bis bald.
Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Ciao.
Ciao, ciao.